herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, Lukas Knabe.
Heute begeben wir uns an die Schnittstelle von New Hollywood und modernem Blockbuster-Kino. Wir reden über Raiders of the Lost Ark von Steven Spielberg.
Viel Spaß beim Zuhören.
Meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning. Das bin ich und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein zu einer weiteren Folge Lukas, dieses Mal mit dem sagenumwobenen Film Indiana Jones aus dem Jahr 1981. Ich durfte wieder mal einen wunderbar ausgesuchten Film von dir sehen.
Ja.
Durfte mir den ein, zwei, dreimal zu Gemüte führen und wieder mal so einen Haken machen, einen dicken Haken an einem Film, der ja wahrscheinlich, würden die meisten sagen, längst überfällig war.
Ich würde das auf jeden Fall sagen, ja.
Ja, und jetzt ist es passiert. Ich habe ihn gesehen. Ich hatte, kann ich schon vorwegnehmen, den vierten schon im Kino gesehen. Einfach mal so ganz random, wie man heutzutage so schön sagen würde. Und jetzt war es soweit. Jetzt habe ich den ersten Teil Indiana Jones gesehen. Und über den werden wir heute sprechen.
Genau, um ganz genau zu sein, Raiders of the Lost Ark heißt das Ding dann im Original, Jäger des verlorenen Schatzes, diesen Titel Indiana Jones und bla 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 hat man tatsächlich erst später irgendwie rangefügt, dann nochmal, als man das irgendwie als Reihe auch irgendwie vermarkten wollte. Und normalerweise im Original hießen die, glaube ich, Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom und The Last Crusade. Genau, und Jäger des verlorenen Schatzes und so, der deutsche Titel zu dem Ding. Genau, du hast schon gesagt, 1981, Steven Spielberg. Wir nähern uns mal so einem ganz, ganz großen des Hollywood-Kinos an, der Typ, der praktisch das Blockbuster-Kino erfunden hat. Dazu aber später mehr. Du hast ja die hervorragende Aufgabe in letzter Zeit, uns die Story dieses Films mal so ein bisschen näher zu bringen. Man muss jetzt an der Stelle sagen, ich habe jetzt auch letztens festgestellt, es gibt anscheinend relativ viele, die den Film noch nicht gesehen haben, das ist ja ungeheuerlich im Prinzip, ne? Allein, dass du diesen Film als großer Spielberg-Fan auch noch nie gesehen hast. Deswegen, ich hätte vorher gedacht, vielleicht ist es gar nicht mal so sinnvoll, jetzt einen Story-Abriss zu bringen, aber im Endeffekt, es gibt ja anscheinend viele, die ihn noch nicht gesehen haben. Deswegen magst du uns vielleicht mal kurz sagen, worum es eigentlich geht
in Raiders. Also da kann ich auch schon vorneweg sagen, für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, diejenigen, die den Film sehen wollen und bei denen es auch noch spannend bleiben soll, die können, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, die können aber diese kurze Inhaltsangabe sich ruhig anhören. Ich glaube mal, ich verrate nicht zu viel und stoppe am wunden Punkt, am neuralgischen Punkt des Films ab, sodass nicht zu viel verraten wird.
Genau, wobei man natürlich nach wie vor sagen muss, im weiteren Verlauf müssen wir auf jeden Fall spoilern. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ein Problem mit Spoilern habt, hört euch das hier nicht an, denn wir werden das Ding so ein bisschen auseinandernehmen auch.
Okay, beginne ich mal mit der Inhaltsangabe. Gerade noch konnte er dem Tod in Peru von der Schippe springen, da ereilt dem Universitätsprofessor Dr. Henry Jones die nächste waghalsige und abenteuerliche Mission. Doch dieses Mal führt die Fährte nicht zu den Städten der Inka, sondern zu den Tempeln der Pharaonen nach Ägypten. Dr. Jones, auch Indiana Jones genannt, soll in der altägyptischen Stadt Tanis die sagenumwobene Bundeslade finden, bevor diese in die Hände der bereits schürfenden Nazischergen geraten kann. Denn mithilfe dieses Artefakts sei man in der Lage, Berge einzuebnen, Armeen zu besiegen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. In einem Wettlauf gegen den braunen Mob muss Indiana Jones seinen Kopf ein weiteres Mal aus der Schlinge ziehen, um die Welt und seine Liebe zu retten.
Oh, fantastisch.
Das war's.
Ja, sehr, sehr tolle Inhaltsangabe, wie immer. Ich verkneife mir jetzt den Patreon-Witz wieder mal, den wir schon die letzten Mal gemacht haben.
Richtig, ja. Aber trotzdem.
Ja, genau. Story sollte soweit bekannt sein, ist unzählige Male referenziert worden. Ne? Also es gibt wahrscheinlich mehrere Simpsons-Episoden, wo verschiedene Stellen dieses Films auch mal aufgegriffen wurden. Die Kugel kennt natürlich jeder, ne? Temple Run, da ist ein Videospiel entstanden fürs Handy, was mehr oder weniger auf einer einzigen Szene dieses Films beruht, mehr oder weniger, ne? Die ganze Uncharted-Reihe im Videospielbereich, unzählige Szenen davon sind beeinflusst. Man denke nur an den Affen zum Beispiel in Teil 4, der dem Protagonisten dort Nathan Drake auf der Straße begegnet. Oder man denke auch an Nathan Drake, wie er an so einem Auto hinten dranhängt und hinterhergezogen wird. Das ist in Uncharted noch ein bisschen spektakulärer als hier, aber ne, es geht darauf zurück. Genau, kennt glaube ich jeder. Besetzung ist auch relativ bekannt wahrscheinlich. Harrison Ford spielte dann Indiana Jones in den folgenden oder in den insgesamt 4 Filmen, die ja dann rausgekommen sind, war damals schon ein Riesenstar durch den 1977 erschienenen Star Wars und im Endeffekt die ganze Reihe, die dann auch kam. Hat allerdings vorher auch schon im New Hollywood Kino mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, tauchte unter anderem bei Francis Ford Coppola auf, mit in Apocalypse Now hat er eine kleine Rolle oder auch in The Conversation. Dann Karen Allen ist auch wahrscheinlich den Leuten damals schon ein Begriff gewesen, durch Cruising vor allem, da hat sie eine Rolle drin gehabt und dann später auch in John Carpenters Starman. Und es tauchen dann so ein Haufen Leute auf, die man heute mit dem Blick zurück dann immer mal wieder erkennt und die dann auch im weiteren Verlauf ein paar größere Rollen hatten. Also Paul Freeman, der hier den Block spielt, spielte in Hot Fuzz dann später mit. Hast du Salah erkannt, wer das
nein,
war?
Nein, habe ich nicht erkannt. Nein.
John Rhys Davies, das ist tatsächlich Gimli aus der Herr-der-Ringe-Reihe.
Ach, ja. Nee, habe ich nicht erkannt.
Ja, siehst du. Und natürlich auch am Anfang läuft Indiana Jones ja da mit Alfred Molina noch rum. Dr. Octopus aus Spider-Man 2 und so, ne? Das sind so. Oder auch der Antagonist in Maverick, einem Film von Richard Donner, der sehr stark an seine Lethal Weapon-Reihe auch angelehnt ist und so. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber der eigentliche, der vielleicht größte Star dieser ganzen Chose hier ist natürlich Steven Spielberg. Das ist einer seiner ganz, ganz großen, wichtigen Werke, die heute auch immer, ich habe es gesagt, wahnsinnig einflussreich waren. Und der auch mit dazu beigetragen hat, dass das New Hollywood Kino, was damals schon so ein bisschen seinem Ende entgegensteuerte, hier mehr oder weniger so ein bisschen beerdigt wurde, kann man sagen. Also Steven Spielberg ist selber ein Kind des New Hollywood, mehr oder weniger. Er hat in New Hollywood angefangen, Filme zu machen, war vor allem als Fernsehfilmregisseur erstmal eine Weile bekannt, hat dann Duell im Jahre 1971 gedreht. Das ist so ein ganz klassischer New Hollywood-Film eigentlich von ihm, mit dem er auch immer wieder in Verbindung gebracht wird. Dann kam 1975 Jaws, der erste moderne Blockbuster, wenn man so möchte, oder Blockbuster moderner Prägung. Und das war schon so der erste Schritt dahin. Close Encounters of the Third Kind im Jahr 1977 und dann startete er eben mit 1981 dann mit Indiana Jones die Beerdigung dieser vielleicht für viele größten Ära des Hollywood-Kinos eigentlich, ne, mit Regisseuren wie Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und so weiter, ne? Genau, und ja, im Prinzip der Erfinder des modernen Blockbuster-Kinos hat dann in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel gemacht. Sehr, sehr kommerziell erfolgreiche Filme mit einem großen Produktionsbudget. Natürlich E.T., The Color Purple, Hook, Jurassic Park, Schindlers Liste, Desert Dart, James Ryan, AI. Man könnte die Liste ewig weiter fortführen. Catch Me If You Can gehört auch noch dazu. Bis in die 2000er Jahre hinein hat er dann auch immer noch, ist ja immer noch als Filmemacher aktiv. Die letzten Filme waren so, wurden nicht mehr ganz so positiv aufgenommen wie diese frühen Werke, aber gerade Indiana Jones, Jurassic Park, das sind halt die ganz großen Klassiker und Jaws und so, ne, für die man ihn heute auch noch völlig zu Recht verehrt. Er war allerdings nicht der einzige Beteiligte, der hier eine größere Rolle einnimmt. Er hatte auch ein Trio an Drehbuchautoren noch mit dabei, die man heute kennt. George Lucas natürlich, mit dem zusammen er im Prinzip diese neue Ära von Hollywood eingeläutet hat. Das ist natürlich der Regisseur von Star Wars und hat dann auch die Drehbücher da geschrieben. Vorher auch in New Hollywood ordentlich aktiv gewesen mit American Graffiti. Und genau, die Drehbücher für die Indiana Jones Filme und dann auch die Prequels hat er von Star Wars hat er dann auch selber gedreht. Philip Kaufman war als Drehbuchautor dabei, das ist der Regisseur von Invasion of the Body Snatchers aus dem Jahre 1978. Und natürlich Lawrence Kasdan, Drehbuchautor von den Star Wars Filmen Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens und auch Solo, A Star Wars Story. Also bis heute ist der Typ im Prinzip in Hollywood auch aktiv. Genau, John Williams ist ein Riesenname über Musik. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen müssen irgendwie. Ich glaube, das ist ziemlich durchgenudelt, aber können wir gerne machen. Und er hat sich auch an der Kamera einen Typen geholt, der relativ bekannt war zum damaligen Zeitpunkt, der vor allem als Kameramann im Classical Hollywood bekannt war. Das heißt, er hat Filme für Charles Crichton und Brian Forbes unter anderem gemacht oder John Huston und hat aber dann auch schon in New Hollywood weitergearbeitet, hat zum Beispiel Tanz der Vampire von Roman Polanski an der Kamera begleitet oder auch Rollerball mit dem kürzlich verstorbenen James Caan in der Hauptrolle. Ja, also ein ganzes Potpourri von vor allem
Wahnsinn,
jungen...
Ja.
Was?
Wahnsinn.
Ja, von sehr jungen Leuten damals, aber auch eben so jemanden wie Slocum reingeholt, der eben dieses alte Hollywood irgendwie so ein bisschen verkörpert, wie kaum jemand anderes zu dem Zeitpunkt, an der Kamera zumindest. Und das ist vielleicht dann auch noch wichtig für das, was dieser Film eigentlich ist und was vielleicht daran interessant ist. Bevor wir da richtig weiter reingehen, du hast den Film ja jetzt zum ersten Mal gesehen, Lukas. Ich habe ja prophezeit, dass das was ist, was dir richtig gut gefallen könnte.
Ja.
Und tatsächlich ist das auch ein Grund dafür, dass ich vielleicht noch nie so aufgeregt war vor einer Aufnahme Lukas, wie das jetzt der Fall ist. Wie fandst du das Ding so?
Ich möchte es ein bisschen spannend halten. Also ich möchte jetzt noch nicht ein absolutes Urteil abgeben, wie ich den Film fand. Ich glaube, das wird jetzt im weiteren Gespräch, in der weiteren Analyse, in der weiteren Diskussion rauskommen, so Stück für Stück rauskommen, wie ich zu dem Film derzeit stehe. Möchte aber erstmal so viel verraten, dass ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe und sehr über diesen Film gefreut habe. Dass ich endlich mal diesen lebenden Mythos an Filmkunst schauen kann. Man wird ja auch heute noch breit damit konfrontiert mit Indiana Jones, sei es einzelne ikonische Bilder, sei es die Musik. Das wird ja alles immer und immer wieder weiter verarbeitet, ist in der Popkultur fest verwachsen und fest verankert, wird ja jetzt auch noch weitergeführt als Franchise. Und ich habe das bekommen, was ich auch so ein Stück weit erwartet habe. Möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich sehen wollte, auch gesehen habe. Ich habe mich da versucht, relativ objektiv zu halten. Und fand das Erlebnis, den Film sehen zu können, erstmal gut. Das war schön, das war sehenswert. Und ich glaube, wäre ich noch 10, 15 Jahre jünger gewesen, dann hätte mich der Film auf einer ganz anderen Ebene noch positiver beeinflussen können, als er es jetzt macht. Ich kann dadurch, dass ich den Film erst jetzt zum ersten Mal gesehen habe, mit eben Mitte 20, vielleicht nicht mehr
ein... Ist Ende 20 vielleicht?
Ende 20, lasse ich mich noch drauf breitschlagen, bald ist es soweit. Dann könnte man das auf jeden Fall sagen, es dauert nicht mehr lange, ein paar Wochen noch. Aber wäre ich jetzt 10 gewesen oder 5 oder vielleicht auch 12, dann und hätte den Film jetzt nochmal gesehen nach den ganzen Jahren, dann hätte ich vielleicht mit so einer nostalgischen Verklärung jetzt schon mit feuchten Augen da gesessen, weil das Ganze vielleicht so eine emotionale Bindung hergestellt hätte, die ich jetzt zum Film noch nicht habe. Weder zum Film noch zur Figur, zum Schauspieler Harrison Ford. Das liegt vielleicht auch daran, dass Star Wars ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Star Wars, genau. Ach so. Also wegen der Figur Harrison Ford.
Ach so, ja, okay.
Genau, also ich glaube, Harrison Ford verkörpert dann natürlich einen gewissen Typus Schauspieler, Mann, der sowohl in Star Wars ja sehr beliebt war, als jetzt auch ein paar Jahre später in Indiana Jones. Und für mich ist es alles jetzt retrospektiv zu betrachten, aber dann doch, wie gesagt, sehr sehenswert. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, hat mir gut gefallen.
Ah, okay. Ja.
Aber wirklich nur gut gefallen.
Ja. Du hast ja gesagt, dass Indiana Jones ein bisschen an dir vorbeigegangen ist, obwohl du ja durchaus jemand bist, der mit Steven Spielberg relativ viel anfangen kann. Was ist denn so deine Historie mit Steven Spielberg? Vielleicht auch
ich habe natürlich jetzt auch schon als Kind etliche Steven Spielberg-Filme gesehen. Also jetzt wirklich als Kind, auch wenn die damals vielleicht ab 12 oder ab 16 freigegeben waren, konnte ich die mir schon eigentlich relativ unproblematisch anschauen. Allen voran einer meiner vielleicht 5 oder 10 liebsten Filme ever, Jurassic Park Teil 1. Das ist natürlich so der erste Film, an den ich mich konkret erinnern kann, der mich wirklich gepackt hat. Natürlich erstmal vordergründig wegen der Dinosaurier. Ich war als Kind ein riesen Dinosaurier-Fan. Wollte lange Zeit Paläontologe werden. und das hatte mir natürlich gerade in Jurassic Park durch eben dieses Paaren von, also durch dieses Kombinieren, Paaren ist vielleicht ein bisschen komisch mit Dinosauriern, aber auch, es geht auch in die Richtung, von Action, so prähistorischen Urzeittieren Und so ein bisschen so diesen Thrill, es wird mir jemand gefressen, die Menschen sind böse, die Tiere sind böse und alles wird so in einen Topf geschmissen, wie auch vielleicht in Indiana Jones so ein bisschen alles in einen Topf geschmissen wird und herauskommt dann ein großes Potpourri an, ja, an erstmal an einem Film, der viele, viele Einflüsse, viele Attraktionen in sich hat, der dann vielleicht so jedem mal zu gefallen weiß, für jeden was dabei. Und da eben war Jurassic Park, allen voran auch heute noch, auch wieder mit der Musik natürlich von John Williams, ein Riesenkracher, noch immer für mich, ja, genau. Dann natürlich Jaws, einer der, ja, ersten Horrorfilme, die ich vielleicht ebenso gesehen habe. Ich glaube, ich hatte da, oder meine Eltern hatten den auf Video und ich konnte mir den, weil ich dann auch nicht nur Dinosaurier, sondern sehr tierinteressiert war, habe ich so diesen Creature-Feature-Horror auch sehr gemocht. Es mussten immer große Haie sein oder große Krokodile oder eben ja, Dinosaurier, die dann die Menschen bekämpft haben und so weiter und so fort. Und das hatte mir dann alles immer schon sehr gefallen. Auch natürlich der Grusel, dass man hier was sieht, was vielleicht ein bisschen böse, ein bisschen anrüchig ist. Menschen kommen zu Tod und das reizt einen dann als kleinen Jungen schon sehr, gerade mich als kleinen Jungen, weil ich dann schon so ein kleiner Rowdy war und gern so ein bisschen das Extreme, so das Wilde gemocht habe. Und deswegen, ja, außerdem noch Jaws und dann, ich glaube, der Film kam zu der Zeit sogar schon im Fernsehen. Ich habe den das erste Mal im TV gesehen, Saving Private Ryan, also der Soldat James Ryan, auch einer meiner liebsten Kriegsfilme oder Antikriegsfilme von Spielberg, den ich auch unzählige Male gesehen habe. Sowohl auf Video als dann auch später auf DVD. Ich hatte mir den als, keine Ahnung, Jugendlicher in der frühen Jugend auch als auf DVD gekauft und dann natürlich auch auf Blu-ray und so weiter und so fort. Und jetzt hat man da eine schöne Edition im Regal stehen, aber der begleitet mich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenigen Jahrzehnten, also zwei Jahrzehnte sind es nicht, aber es sind bestimmt jetzt, keine Ahnung, 18 Jahre oder so, die ich Saving Private Ryan schon bestimmt jedes Jahr einmal, also mindestens einmal, als ich dann natürlich kleiner war und meine Auswahl an selbst aufgenommenen Videos noch kleiner war, hatte sich so das Ganze eher wiederholt, dann hat man James Ryan geguckt und danach eben noch, was weiß ich, Small Soldiers oder dann eben noch mit Schweinchen Babe und so weiter und so fort, da gab es auch einen wilden Mix in meiner Kindheit. Aber wie gesagt, der Soldat James Ryan war da in diesem Zyklus oft mit dabei und hat mir sehr gefallen. Also damals eher die kriegerischen Handlungen, die Waffen, die Panzer, diese ganzen Explosionen, die Action da drin. Und heute ist es dann ja eher so diese einzelnen Set-Pieces. Tom Hanks vor allem, den ich als Schauspieler sehr mag. Und ja, das sind so die drei größten Steven Spielberg-Filme oder meine liebsten Steven Spielberg-Filme. Ich habe da noch einige einzeln oder einmal gesehen. Minority Report, den habe ich zwar auch auf Blu-ray, aber wie gesagt, erst einmal gesehen. Da geht, glaube ich, auch relativ lang und ich hatte mich davon jetzt immer abgehalten, mir den anzusehen, da das auch ein relativ dichter Film ist, ein sehr vollgepackter Film, den man, sage ich mal, jetzt nach ein paar Jahren nochmal anders sehen möchte, als man dann vielleicht vor 10 Jahren oder so gesehen hat. Aber auch ein sehr guter Film, natürlich mit Tom Cruise, den ich auch sehr mag, als Schauspieler. Und Jurassic Park Teil 2 habe ich auch hunderte Male gesehen, mag ich auch. Es gibt aber trotzdem, wenn ich jetzt mal meine Letterboxd-Liste so durchschaue, einige große Filme, die ich noch nicht gesehen habe, und Letterboxd rechnet mir aus, dass ich erst 21% aller Steven Spielberg-Filme gesehen habe. Also quasi nur jeden fünften Film, was ja gar nicht so viel ist. Und diejenigen, die ich natürlich noch nicht gesehen habe, sind zum Beispiel Schindlers Liste. Habe ich noch nicht gesehen. Immer mal abschnittsweise, geht ja sehr lang. Kam auch immer mal im TV und hat man immer mal so mal hingeguckt. E.T. auch vielleicht einmal, nicht ganz als Kind gesehen, dann nie wieder. Bridge of Spies habe ich auch einmal gesehen, glaube ich. Aber es hält sich alles so ein bisschen in Grenzen und es sind dann eher die Wiederholungen an Sichtungen bei Steven Spielberg, die sich bemerkbar machen. Also die Filme, die ich mag, die sehe ich wirklich oft. Als jetzt in der Breite alle Filme Spielbergs, zu kennen. Aber vielleicht versteckt sich ja auch noch der ein oder andere Film, der mal dahin kommen könnte, dass ich die oft sehe. Indiana Jones hat ja nicht nur einen Teil, der wie gesagt jetzt schon 4 Teile. Teil 2 und Teil 3 habe ich wie gesagt noch nicht gesehen. Vielleicht ist da ja auch noch einer dabei, die dann in die Riege aufsteigen könnten. Ob Teil 1 in die Riege aufsteigen kann, werden wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen abseits ja, mitbekommen. Hm. Aber das erstmal zu meiner Vita mit Steven Spielberg. Ja. Hm. Auf jeden Fall ein Regisseur, den ich sehr schätze, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Oder falls es jetzt nicht rauskam. Ja. Toller Regisseur. Hm.
Es ist, ich habe auch eine ähnliche Wertschätzung für Steven Spielberg, die ich sehr, sehr lange tatsächlich nicht hatte. Ich muss sagen, ich bin auch als Kind natürlich mit dem einen oder anderen aufgewachsen, aber auch noch nicht so mit diesen ganz großen Klassikern irgendwie. Also Jaws und Jurassic Park habe ich erst sehr, sehr viel später, tatsächlich erst vor einigen Jahren oder sowas nachgeholt. Okay. Das ist sehr, sehr spät gekommen. Soldat James Ryan habe ich dann früher mal gesehen. Minority Report auch nachgeholt, fand ich lange Zeit den interessantesten Film von ihm. Und es gab aber eine Sache, natürlich oder es gab so zwei Sachen, kann man sagen, die mich als Kind dann doch sehr geprägt haben und die man immer und immer wieder gucken konnte. Das waren auf der einen Seite Hook und auf der anderen Seite dann die Indiana Jones Trilogie. Das war, die kamen damals relativ häufig im Fernsehen, meistens bei Pro7 oder Kabel 1 oder so. Und das waren immer so Sachen, als Kind hat man ja noch nicht so geschaut, was läuft so wirklich im Fernsehen, also im Sinne von, was kommt jetzt, was steht in der Programmzeitschrift. Und dann war das immer so schön, dass die Eltern dann irgendwie den Fernseher angemacht haben und man hat sich gefreut, ah geil, Indiana Jones kommt wieder und so. Ne? Und dann hat man natürlich so diese Verbindung dann irgendwie bekommen. Und das sind ja Filme, die für Kinder sehr, sehr gut funktionieren. Es ist ja ein großes Talent von Steven Spielberg, dass er diese Filme sehr familienfreundlich gestalten kann sozusagen. Ne? Und dass trotzdem sehr interessante Aspekte dann drin stecken. Und ich habe lange Zeit dann, als ich mich so ein bisschen intensiver mit Filmen beschäftigt habe, das alles so ein bisschen verschmäht, weil ich diese Familienideologie, die da drin steckt, immer so ein bisschen abgelehnt habe für mich und habe dann auch alles scheiße gefunden eine Zeit lang und habe dann eher so, ja, Duell, das ist der eigentlich interessante Film von Spielberg, der ist auch super gut, muss man dazu sagen, das war sein erster, habe ich ja eben schon gesagt, das war sein erster Film fürs Kino, den er produziert hat. Und dann auch sowas wie Jaws, aber alles andere kann man so ein bisschen ablehnen. Und habe dann so in den letzten Jahren so ein kleines Revival wieder davon oder dahingehend erlebt, dass ich mir auch Indiana Jones nochmal angeschaut habe und dann festgestellt habe, ah, okay, das ist ja viel, viel interessanter, als ich es eigentlich dachte. Und eigentlich ist das doch der Film von Spielberg, zumindest so für mich aus meiner Perspektive. Und gerade wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie Sachen gemacht sind und wo vielleicht gewisse Einflüsse herkommen und was das eigentlich damals für eine Geschichte war mit diesem Beenden von New Hollywood im Endeffekt und diesen Gedanken, den so junge Leute wie Lucas oder noch ein Lucas, den Gedanken wie Lucas und Spielberg da hatten, dass sie was ganz Neues dann wieder erschaffen wollten, aus einer gewissen filmischen Tradition heraus. Also dieses Classical Hollywood im Prinzip wiederbeleben mit Mitteln von New Hollywood im Endeffekt. Ne? Und dieses Attraktionskino von damals, dieses Unterhaltungskino wieder zu beleben. Und wie sie das gemacht haben und welche Rückgriffe man sie da genommen haben, dann ist das schon sehr, sehr interessant. Und dann ist das auch aus einer handwerklichen Perspektive ziemlich beeindruckend, finde ich. Aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, was da für Bilder entstanden sind und für One-Shots und so weiter und so fort und wie toll das handwerklich ist. Genau, habe ich jedenfalls lange für mich abgelehnt, aber ich habe auch so ein paar Sachen, Schindlers Liste habe ich auch irgendwann mal geguckt, E.T. habe ich noch nicht gesehen, beziehungsweise auch nur in Ausschnitten mal so gesehen, beziehungsweise wenn ich ihn als Kind gesehen habe, kann ich mich null dran erinnern, also das kommt nochmal, muss auf jeden Fall nochmal nachgeholt werden. Und was ich damals ziemlich gut fand, war Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Den haben mir meine Eltern irgendwann mal komplett random auf DVD geschenkt und ich habe, ja, okay, schaue ich mal rein und habe damals
du dann aber noch... Du spielst doch immer so gerne fangen.
Ja, genau. Ja, richtig, ja, nicht schlecht, ja. Und dann so... fand das irgendwie cool, aber hab das gar nicht mit Steven Spielberg in Verbindung gebracht damals. Weil man damals natürlich noch nicht auf dem Trichter war, so, ja, dass man bestimmt, dass man Filme mit bestimmten Regisseuren in Verbindung gebracht hat, ne? Und deswegen war das gar nicht so ein Riesenthema. Aber fand ich ziemlich gut. Und mit dem Spätwerk jetzt kann ich gar nicht so viel anfangen mit so Bridge of Spies, Lincoln und so. Das ist alles irgendwie vielleicht noch interessant, aber hat nicht mehr so diesen Impact irgendwie dahinter, dass ich sage, okay, das würde ich mir jetzt immer und immer wieder angucken. Genau.
Aber das interessant, dass Jurassic Park bei dir so spät erst geguckt wurde.
Ja. Deswegen habe ich auch diese emotionale Verbindung zu dem Film gar nicht so. Ich mag einzelne Szenen daraus sehr, sehr gerne. Mhm. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über den Dino, der dann ins Auto reinsteigt und so, wie toll das inszeniert ist, wie der sich so langsam annähert und so. Aber es, ich schaue den nicht so oft. Und ich schaue auch Steven Spielberg-Filme oder generell Filme auch nicht so oft wieder. Deswegen war das jetzt auch mit Indiana Jones, den nochmal zu gucken, war auch eine ziemlich schöne Sache, weil ich über die letzten Jahre so eine seltsame Neophilie irgendwie ausgebildet habe, dass ich irgendwie immer was Neues gucken muss und mir selten Filme nochmal angucke. Mhm. Lustigerweise in den letzten Wochen habe ich mir relativ häufig Filme geschaut, die ich schon mal gesehen habe, aber kommt bestimmt wieder anders mal. Genau, das zu meiner Geschichte mit Steven Spielberg. Wollen wir mal reinstarten?
Können wir sehr gerne machen, ja. Eine Frage hätte ich vorher noch.
Ja.
Du hast mir jetzt sehr bewusst diesen Film gegeben. Hm. Wir haben jetzt gerade über Steven Spielberg gesprochen. Hatte das was mit dem Regisseur an sich zu tun, dass du gesagt hast, hier, die gefallen der Soldat James Ryan, Jurassic Park und so weiter, dann wird dir auch der gefallen, weil es eben Steven Spielberg Film ist oder weil es eben Themen gibt, Figuren und so weiter und so fort, die mir aufgrund anderer Filme vielleicht hätten gefallen können. Hm. Also das würde mich jetzt noch gern interessieren, wie du dir ja fast schon sicher warst, okay, hier, Mensch, das ist einer für dich, dass du den noch nicht kennst, das ist aber ungewöhnlich.
Das ist eine gute Frage. Also ich habe, tatsächlich war mein Gedankengang erstmal, okay, du, ich wusste, dass von dir bei Letterboxd sehr, sehr lange Jurassic Park einer der besten Filme war oder noch ist, ich weiß es gar nicht.
Nee, gerade nicht.
Und dass du auch andere Filme von Spielberg irgendwie mochtest, also auch Soldat James Ryan, wobei das natürlich was komplett anderes ist als lustigerweise als eben sowas wie Jurassic Park, ne?
Ja.
Und da dachte ich, vielleicht auch aus so einer gewissen emotionalen Verbindung zu dem Film, weil ich ja weiß, was dein Lieblingsfilm ist.
Ja.
Und der ja sehr komödiantisch ist und ein sehr, weiß nicht, wir können ihn auch nennen, oder? Oder,
klar,
ja, ja. Schweinchen Babe 2.
Richtig. Originaltitel gefällt mir besser, Pick in the City.
Ja, stimmt, ja. Oder in the Big City oder so, ne? Oder Pick in the City. Ah, du weißt es besser.
Irgend sowas,
Irgend sowas. Und ich dachte, dass dich vielleicht diese Mischung aus sehr ernsten Momenten und sehr komödiantischen Elementen sehr reizen könnte und auch ein Kino, was auf einen gewissen Unterhaltungswert abzielt, dass das vielleicht was für dich ist. Und dass vielleicht auch diese Figur Indiana Jones in irgendeiner Form, weiß nicht, dass das irgendwie was sein könnte, was dem Lukas so gefällt. So. Mhm. Und darüber hinaus war natürlich der Gedankengang, klar, du magst Steven Spielberg und du hast aber den oder einen der wichtigsten Filme meiner Ansicht nach von ihm noch nicht gesehen. Mhm. Und dachte ich, das musst du jetzt einfach mal machen.
Einen der wichtigsten Filme, das möchte ich mal doppelt unterstreichen, krass.
Würde ich sagen, ja. Cool. Also okay, ich würde sogar sagen, filmhistorisch ist das so mit neben Jaws der relevanteste.
Ja.
Ehrlich gesagt. Also das, was hier so zusammenkommt und was, wo er sich so bedient und was da für ein Scharnier aufgemacht wird zwischen New Hollywood und Blockbuster-Kino dann, das ist schon relativ wichtig. Ist auch ein kanonischer Film, auf jeden Fall.
Okay. Da bin ich mal gespannt.
Ja. Gucken wir uns mal an, wie das Ding so gemacht ist. Und zwar vom Narrativ her. Eigentlich ist das ja erstmal relativ einfach, ne? Wir haben eine relativ lange Einführung, über die wir vielleicht nochmal im Speziellen sprechen können. Wir haben, also ich würde sagen, die Einführung ist so ungefähr, also wir haben diese Szenen im Dschungel natürlich zu Beginn und ich würde sagen, die Einführung insgesamt geht so ungefähr ab dem Punkt, kurz bevor Indiana Jones dann zu Marion reist, ne? Also wir bekommen die Einführung in das Thema, wir bekommen nochmal von ihm erklärt, was ist eigentlich die Bundeslade und so, ne? Und diesen historischen Abriss.
Ja.
Genau, dann haben wir einen Mittelteil, der relativ lange geht, bis zur Öffnung der Bundeslade, würde ich sagen. Und dann mit der Öffnung der Bundeslade, mit dieser letzten Szene, mit dem Einlagern der Bundeslade in dieses, jetzt sind wir schon im Spoilerteil übrigens, mit der Einlagerung der Bundeslade in dieses, in diese große, dieses große Lager da. Und das, davor kommt noch, dass die zusammenkommt mit Marion und sie gehen dann fort. Das ist dann so das Ende im Großen und Ganzen. Also eigentlich ist das so eine klassische Drei-Akt-Struktur, würde ich sagen.
Also sie geht dann mit Harrison Ford.
Genau, sie geht dann mit Harrison Ford, ja. Das ist schöner. Okay, gut. Sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr guter Gag. Okay, Patreon, wir erhöhen um 5 Euro für die Gags. Und dazwischen ist das eigentlich mehr oder weniger eine Ansammlung von kleineren Setpieces und von, ich würde sogar fast sagen, Kurzfilmen irgendwie. Also ich dachte da gerade an die Einführung im Dschungel. Mhm. Ich würde sagen, die könnte man auch losgelöst von dem ganzen Film irgendwie für sich betrachten, weil es ja auch noch gar keinen so großen Bezug im Endeffekt zu der ganzen Geschichte mit der Bundeslade hat. Aber es funktioniert auch so als ein für sich funktionierender kleiner Kurzfilm. Den könnte man sich, glaube ich, auch so angucken.
Ja. Könnte man auf jeden Fall. Ja, könnte man. Aber dennoch funktioniert es dann ja im Gesamten. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein, wie diese, ich glaube, das sind zwei Teile VHS, da gibt es ja auch diese Horrorfilme, wo dann irgendjemand sich vor so einen Videorekorder setzt und dann Sequenz für Sequenz sieht und da werden dann irgendwie so relativ, ja, also isoliertes Filmmaterial innerhalb eines Films gesehen, so Stück für Stück, so Anthology-filmmäßig. Also so ist es nicht.
Nee, so ist es nicht.
Sondern es ist dann schon eingebettet in der Handlung. Man wird natürlich in der Einführung erstmal mit so einer gewissen Regelhaftigkeit bekannt gemacht, bekommt mal so einen Vorgeschmack und eine gewisse Spannung wird aufgebaut. Das macht ja Steven Spielberg relativ oft. Es ist ja, beginnt zum Beispiel Jurassic Park, um damals darauf zurückzugreifen, beginnt ja auch mit dieser Verladung eines Dinosauriers und da beginnt dann ja auch so eine, wie so eine kleine Katastrophe und man weiß nicht ganz genau, was da jetzt Schlimmes passiert, aber man sieht, dass dort ein Konflikt herrscht oder eine Attraktion, die im späteren Verlauf des Films natürlich noch eine Rolle spielen könnte. Mhm. Und so ist es auch hier, wir befinden uns ja in Peru. Zeit ist da noch relativ unspezifisch.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es eingeblendet wird, aber es soll im Jahr 1936 spielen.
Genau. Aber man ist einfach im Dschungel. Es könnte zu jeder Zeit spielen. Es könnte auch irgendwie ein Dinosaurierjäger sein. Irgendwie sowas Prähistorisches. Die gehen da, Harrison Ford geht da mit so zwei, drei Kumpanen durch den Dschungel, alles sieht sehr natürlich aus, also ein Regenwald, ein Urwald und so weiter und so fort. Man sieht irgendwelche Inka-Büsten, irgendwelche Götzenbilder, die verwachsen sind, aus denen irgendwelche Insekten, Vögel hervorkommen. Alles sieht so ein bisschen eingeschlafen aus. Und Indiana Jones geht eben jetzt gleich am Anfang dahin, legt den Finger in die Wunde und zack und zeigt, hier, da bin ich, das mache ich. Und jetzt erzähle ich euch mal meine Geschichte, so mehr oder weniger. Und Stein wird ins Rollen gebracht. Und man bekommt innerhalb von diesen, ich weiß nicht, wie lange die Sequenz geht, vielleicht 5 Minuten, so lang ist es gar nicht.
Nee, so lange ist es
nicht. Diesen, oder 10 Minuten, gleich mal so ein Vorgeschmack, was das überhaupt für ein Typ ist. Und dann wieder der krasse Kontrast, Universitätsgelände in den USA. Auf einmal sehen wir ihn mit geschniegelt und gebiegelten Haaren, mit Brille und einem relativ unscheinbaren Anzug, wie er vor der Menge steht, den Studierenden, die fast nur aus Frauen bestehen in seinen Vorlesungen, und ihn da so ein bisschen zuschmachten.
Da können wir ja vielleicht ganz kurz, da können wir ja vielleicht gleich mal ansetzen, weil du jetzt diese erste Sequenz so ein bisschen schon beschrieben hast. Was dachtest du, was Indiana Jones für ein Typ ist, als du diese Einführung gesehen hast? War dir schon klar, dass das irgendwie so ein strahlender Held ist? Oder ist er das überhaupt? Aber was hast du für einen Eindruck?
Das ist schwierig. Also natürlich konnte ich, bevor ich Indiana Jones gesehen habe, schon so mitbekommen, was die Filme so für ein Duktus pflegen. Und es wird ja oft zitiert und oft hervorgekramt und so weiter. Und so ein bisschen was hat man ja schon mitbekommen. Aber man sieht in dieser Einführung erstmal, also finde ich, diesen typischen Abenteurer. Man sieht jemanden, der ist gut aussehen, der ist männlich, der ist maskulin, der traut sich was, der ist mutig und geht jetzt eben als Schatzjäger in so einen Tempel und bringt da irgendwie so ein Götzenbild, so eine Büste mit nach draußen und ist dann wieder im richtigen Leben. Denn eben der Lehrer, der gutbürgerliche Mann, der ein Haus hat, ein Auto fährt, der natürlich heterosexuell ist und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so dieses Hollywood-typische 80er, 90er Ding, das sowohl wild als auch gemäßigt in einer Person irgendwie stattfinden kann, aber auch immer im Dienste des des Guten.
Hm. So. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich verneinen würde, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich tatsächlich finde, dass diese Einführung von Indie erstmal relativ ambivalent ist und gar nicht so sehr auf Hells getrimmt ist. Okay. Also wir sehen ihn sehr, sehr lange nur als...
Die Einführung...
Im Dschungel, am Anfang.
Nur im Dschungel?
Genau, okay. Nur im Dschungel.
Ich hatte es jetzt mit auf die...
Dann ist was anderes, ja. Okay. Aber diese ersten Einstellungen, würde ich sagen, lassen uns eigentlich erstmal irgendwie, ich weiß nicht, einen Schurken oder sowas erkennen, finde ich. Man sieht im Prinzip nur eine dunkle Gestalt, man sieht nur eine dunkle Silhouette, man sieht, wie da jemand dann an diesen Flussrand tritt und er hat ja dann diesen einen Kumpan, der eine Waffe zieht und er macht den ja dann mit der Peitsche dann erstmal fertig. Ja. Und er tritt dann raus aus diesem Schatten und wir haben das Gesicht zur Hälfte auch in schwarz gelegt, also wie in so einem Film noir eigentlich schon. Und er guckt dann auch erstmal so grimmig drein und hat ja dann diese Gefolgsleute, wo man nicht so wirklich, also gerade bei Alfred Molina, wo man nicht so wirklich das Gefühl hat, dass der auch mitkommen will. Mhm. Das heißt, da ist schon irgendwie so eine gewisse Form von Zwang irgendwie dahinter. Ja. Ne? Und das ist ja lustigerweise was man dann eher aus dem Film noir kennt, wie Schurken eingeführt werden. Tatsächlich gibt es da auch einen speziellen Film, der hier sehr, sehr wichtig ist. Und das ist Rattennest von Robert Aldrich, beziehungsweise im Englischen heißt der Kiss Me Deadly, von 1955, genau. Und da sehen wir zum Beispiel auch, und so einen Shot haben wir in Indiana Jones am Anfang auch, so einen Shot auf die Schuhe einfach nur. Wo man im späteren Verlauf von Kiss Me Deadly dann anhand der Schuhe erkennen kann, wer dieser Schurke ist, der zu Beginn des Films so leicht eingeführt wird, wo wir auch nicht das Gesicht sehen. Und das ist wird dann allerdings im weiteren Verlauf dieser Szene mehr oder weniger gebrochen. Dadurch, dass wir mitbekommen, Indiana Jones, das ist auch so ein bisschen so ein Tollpatsch. Ja. Ne? Und wir bekommen so sehr angestrengte Gesichtszüge von ihm zu sehen, wenn er sich zum Beispiel in dieser Liane hochzieht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine Einführung von einem Schurken, die dann aber erstmal gebrochen wird im weiteren Verlauf der Szene. Und durch diese Anstrengungen, durch dieses, wie mache ich denn das jetzt, wie viel Sand nehme ich da rein und so. Ja. Ne? Und dass du merkst, okay, das ist hier eine handelnde Person. Und das schält sich dann so langsam in dieser Einführung so ein bisschen raus, dass das unser Held ist. Und dann natürlich im Kontrast zu Belloc am Ende.
Ja, ne? Ja.
Aber bis dahin ist das erstmal sehr ambivalent gehalten, finde ich.
Okay. Ja, aber er wird ja dann auch mehr oder weniger hintergangen. Also er hat ja diese zwei anderen Schatzsucher, die wahrscheinlich sich mit der Region ein bisschen besser auskennen, die wahrscheinlich so die Kontakte haben, die auch... da wahrscheinlich so ein paar Wege, so ein paar Tricks kennen, die er dann eben mitgenommen hat, die vielleicht auch die Sprache können und so weiter. Hm. Hat er dann ja mitgenommen und wird dann ja von denen hintergangen.
Genau. Aber das werden ja Schurken auch manchmal. So von ihren Handlangern.
Ja.
Und ich fand gerade diesen Shot, als die Waffe gezogen wird, so angezogen wird und Indiana Jones dann diesen, wir sehen von hinten diesen ganz leichten Dings macht. Hm? Das hätte auch ein Darth Vader sein können, ehrlich gesagt. So, ne? Der dann irgendwie seinen Kumpan dann irgendwie fertig macht und so. Ne?
Darüber habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Für mich stand dann fest, okay, hier sehen wir Harrison Ford. Hm. War ja zu der Zeit dann den meisten auch schon im Begriff. Ja. Konnte sich vielleicht schon als Ikone so ein bisschen oder zumindest als Schauspieler-Typus so ein bisschen positionieren. Hm. Aber hätte natürlich durchaus sein können, dass Spielberg sagt, okay, vielleicht zumindest am Anfang lassen wir den Anschein so wirken, dass das Ganze vielleicht doch ein ruchloser Schatzjäger oder eben ein Bösewicht ist. Ja.
Ist vielleicht aus einer heutigen Perspektive auch irgendwie klar, ne? Weil wir wissen natürlich, dass Indiana Jones ein Held ist irgendwie in dieser ganzen Filmreihe. Ne? Aber ich glaube, mit dem Wissen von damals, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Film vermarktet wurde, aber wenn man damals auch aufgewachsen ist mit sowas wie Film Noir oder mit den Filmen, die dann auch in New Hollywood geschehen sind, dann ist das, glaube ich, was man als Zuschauer zur damaligen Zeit dann irgendwie, wo man so drauf geeicht war, okay, das ist vielleicht ein Antagonist oder könnte eine negativ besetzte Figur werden.
Ja. Ne? Okay, also ich gehe auf jeden Fall mit. Am Anfang könnte man das denken in den ersten Szenen, aber dann während dieser Einführung, er will ja mit den einen, wird dann hintergangen, keine Ahnung, sieht dann ja noch seinen verstorbenen Kollegen, der da irgendwie an so ein paar Stacheln aus der Wand kam, muss dann aus diesem Tempel fliehen, der natürlich zusammenbricht und dann wird er ja festgenommen oder festgehalten.
Genau, von Belloc,
Genau, und dann wird ja schon so ein bisschen klar, wie die Positionen sind. Das heißt, wir haben hier, sage ich mal, unsere Hauptfigur, die ja wahrscheinlich irgendwie eine positive Rolle hat. Und wir haben dann eben jetzt schon die Antagonisten, eben Belloc und dann eben so ein paar indigene Personen, die dort mit Pfeilen und mit Bogen stehen und so weiter. Und dann flieht er ja noch. Und das Ganze, da ertönt ja dann schon wieder diese Musik. Und spätestens da wird einem ja klar, dass hier oder dass es sich bei der Person, die wir gerade sehen, um irgendjemand handeln muss, der hier, ja, sag ich mal, in exponierter Stellung im Film vorhanden ist und dass das quasi der ja Held oder eben Anti-Held, also Held und Anti-Held vielleicht so ein bisschen ist.
Wir haben auf unserer Liste, das ist ganz interessant, wir haben auf unserer Liste, wie wir diesen Podcast hier strukturiert haben, die Figurencharakterisierung, glaube ich, ein ganzes Stück weiter hinten. Aber ich finde, es macht schon Sinn, das hier jetzt direkt mal zu sagen und mal so in die so ein bisschen, ne? Also dazu, du hast vollkommen recht, dazu zählt natürlich auch, dass er dann in dem Flugzeug die Schlange vorfindet und wir direkt mitbekommen, er hat Angst vor Schlangen und so, ne? Das ihn so ein bisschen nahbar und menschlich macht.
Ja. Ne? Aber es ist ein Prozess.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und er wird natürlich auch dann sehr positiv besetzt im Großen und Ganzen, wenn er dann als Universitätsprofessor auftritt. Ne? Und man dann dieses Mädchen da hat, was so Love You dann auf ihren Augenlidern stehen hat, ne? Und so. Ne? Und das, und er schaut dann so ganz genau hin und ist irritiert davon und so ein bisschen, ne? will so eine gewisse Distanz aufbauen und so. Und das ist so, das sind so diese Sympathiemomente, wie Indiana Jones dann eben auch so aufgebaut wird. Ne?
Ja.
Ich würde aber sagen, dass ich diese, und er ist natürlich auch, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, dadurch auch irgendwie eine Identifikationsfigur für einen Mann von der damaligen Zeit und auch für heute wahrscheinlich, ne? Super schlau, er kann das dann mit der Bundeslade erklären, diesen beiden Agenten. Und natürlich ist er auch ein Abenteurer, gut gebaut, ne? Er kriegt das Mädchen ab und so, ne? Das sind so diese klassischen Sachen, die so einen Helden ausmachen, der als Identifikationsfigur dient. Aber ich würde sagen, dass diese Ambivalenzen im weiteren Verlauf des Films immer wieder auftauchen, dass wir nicht so richtig zuordnen können, ist das jetzt so ein komplett guter Mensch irgendwie. Das fällt vor allem dann auf, finde ich, im Umgang mit Marion dann, dass er sie dann irgendwie zurücklässt an dieser einen Stelle. Auch, dass sie beiden anscheinend eine Vorgeschichte haben, die relativ klar angedeutet wird, dass er sie hat sitzen lassen. Und dann vor allem, wenn es um die Suche nach der Bundeslade geht, da gibt es diesen einen Shot, wo er seinen Spaten als erster dann in den Boden rammt. Und dann haben wir den nächsten Shot, in dem er eigentlich gar nichts mehr tut. Ne? In dem er eigentlich also vor dieser Sonne und man sieht nur diese Silhouetten und er wandert da eigentlich nur so umher, während die anderen arbeiten. Ne? Das hat so was Kolonialherrmäßiges, wie man es eben bei Belloc auch hat, durch diesen Anzug und durch die Nazis natürlich, ne? die Leute da in Kairo dann natürlich dazu zwingen, das zu machen. Und dann auch in der nächsten Szene, wenn sie auf diesen Stein getroffen sind, sagt er die ganze Zeit nur, ja, kommt her, grabt das aus, geht dahin. Also er gibt Anweisungen eigentlich, ne? Und das ist schon so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, so rein positiv besetzt ist die Figur nicht.
Ja,
ne? Also wir haben es hier nicht mit einem reinen Helden irgendwie zu tun erstmal. Und ich würde sogar sagen, dass dadurch, dass dieses Heldenhafte auch eher dadurch entsteht, dass es andere Leute gibt in diesem Film, die als ganz, ganz klar böse charakterisiert werden und das komplett bruchlos, wie diese Heinrich Himmler-Figur, ne, dieses Nazis da oder natürlich generell die Nazis und Belloc auch irgendwie, wobei man darüber auch nochmal diskutieren könnte, weil er sich ja auch in einer Abhängigkeitsbeziehung irgendwie befindet. Aber ja, also so ganz positiv besetzt finde ich die Figur nicht, was dann lustigerweise in den anderen Filmen so ein bisschen verstreicht.
Ich sag mal, ich oder vielleicht auch du, wir finden die Figur Indiana Jones nicht positiv.
Doch schon, aber
ja, nicht ja, aber nicht diesen piekfeinen Helden, der auch noch heute ein Held wäre. Heute wäre, glaube ich, Indiana Jones überhaupt kein Held mehr, sondern würde vielleicht sogar von verschiedenen politischen Gruppen eher verachtet werden. Und ich glaube, dass damals in den 80ern das trotzdem Held war. Also ich glaube, wenn man die Filme der 80er kennt und so, und so dieses Temperament der eines Männerbildes in den 80ern, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass Indiana Jones in den 80ern ein Held war. Da hätte man sich vielleicht oder hätte sich der geneigte Film- oder Fernsehzuschauer an weniger gestoßen, an der Figur selbst, als heute. Ich glaube, da entstand so im Männerbild, natürlich, also nicht vermute ich jetzt nicht, das ist ganz sicher so, dass da ein Wandel entstand. Und für mich ist Indiana Jones so ein wiederbelebter oder so ein, ja, so ein, oder so dieser letzte Dinosaurier eines Cowboys.
Hat er 2 Dino-Filme gemacht.
Richtig.
Oder mehr.
Genau, also natürlich der Peitsche, die Peitsche, der Revolver und der Hut, das Ganze mutet natürlich schon sehr cowboyhaft an.
Ja.
Außerdem ist er gebildet, gut aussehend, furchtlos, beliebt und hat gerade bei den Guten, sag ich mal, so ein integres Bild von sich abgeben können, sodass er angesehen ist, es wird auf ihn zurückgegriffen, er scheint verlässlich zu sein. Und ja, ist damit natürlich mit diesen ganzen Attributen so der Prototyp eines amerikanischen Helden. Oder noch ein bisschen kritischer formuliert, ein Held, an dem sich der Mann, der amerikanische Mann, bitte orientieren soll. Mhm. So Teilzeit-Gauner, vielleicht so Teilzeit-Macho, aber eigentlich dann doch ein ganz guter Kerl mit so einem bisschen Dreck im Gesicht.
Was auch ganz gut dazu passt, dass es natürlich auch leicht ist, sich mit ihm zu identifizieren, dadurch, dass er eben nicht perfekt ist, ja. Also es gibt ja sehr viele Szenen, wo er sehr tollpatschig ist und nur durch Zufälle und sowas da rauskommt, ne? Also, oder das mit den Schlangen zum Beispiel, ne? Oder dass er dann so auf die Statue steigt und die fällt zufällig dann genau richtig. Das kann man ja nicht planen, sowas, ne? Das ist ja, das sind ja so Sachen, die sind ja nicht bruchlos heldenhaft, wie man es vielleicht aus früheren klassischen Hollywood-Filmen irgendwie so kennt, ne? Das ist kein Cary Grant oder so, ne? Das ist ein Typ, der so ein bisschen rangiert zwischen seiner Souveränität und so einer gewissen Nichtkontrolle über die Situation, sage ich einfach mal.
Ja. Aber halt auch so ein bisschen was Kindliches, was Jugendhaftes, so ein bisschen was Verspieltes, was Verschmitztes, ist dann aber trotzdem wieder in den richtigen Momenten der Held und recht maskulin oder fast schon nicht machohaft, wie das vielleicht ein Sean Connery in James Bond war. Aber es geht so ungefähr in die Richtung, dass unterstrichen wird, dass der mittelalte bis junge weiße Amerikaner dann doch irgendwo der Held der Welt ist und das Unheil der Welt auch aufhalten kann, auch wenn er sich vielleicht so ein bisschen in die Sache stürzt und gar nicht so den Plan hat und jetzt nicht so ein piekfeiner, gut vorbereiteter und perfekt ausgestatteter James Bond ist. Sondern das kann auch jemand sein, der eben in Höhen rumgeht, eine Peitsche und einen Revolver hat und eben dieser James Bond Cowboy. Der sich so ein bisschen so dieses Südstaaten aussehen und so ein bisschen so diese Attitüde etwas erhalten hat.
Ja, es ist ziemlich lustig, dass du, da können wir ja vielleicht gleich mal einsteigen, dass du James Bond angesprochen hast, weil James Bond zeichnet sich ja in seiner Struktur auch ganz häufig dadurch aus, dass man verschiedene Orte bereist, verschiedene Schauplätze und dort verschiedene Sachen erlebt und dann geht's zum nächsten. Ne? Das kriegen wir hier auch ganz klar artikuliert durch die Karte, die immer mal wieder übergeblendet wird, ne? Die war, wenn es zum Beispiel nach Nepal geht. Du hattest dir im Vorfeld Schauplätze aufgeschrieben, dass du darüber sprechen wolltest.
Genau, ja. Also da können wir eigentlich wieder beim Anfang ansetzen. Was ich ganz interessant fand, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Figur Indiana Jones gesprochen, aber die Figur besteht ja nicht alleine im Film. Also natürlich nicht. Aber ich sag mal, es gibt auch Attraktionspunkte oder im Attraktionsräume, in denen sich Indiana Jones bewegt, mit denen er agiert, mit denen er in Verbindung tritt, die elementar wichtig sind für die Handlung des Films. Ohne die ja, sag ich mal, diese Spannung, Slapstick, Action, dieser Thrill gar nicht passieren kann. Und da würde ich gern mal ein bisschen näher drauf eingehen. Denn die Räume, die letztendlich, sag ich mal, die Abenteuerlust des Zuschauers oder der Zuschauerin befriedigen, die interessant sind, die spannend sind, die unheilvoll sind und die vielleicht auch eben so diesen Entdeckergeist in einem so ein bisschen wecken, sind ja Räume der Vergangenheit, historische Räume, Höhlen, Tempel. Es geht um das Alte, um das Unbekannte, das Mystische und so weiter. Also schon so ein kleiner Bereich, der ja, schwarzen Romantik des Gothic-Horrors, dass man sich durch irgendwelche angsteinflößenden Insekten durchkämpft, dass es Spinnenweben gibt, dass alles so ein bisschen verstaubt, eingeschlafen aussieht. Und dann geht unsere Figur Indiana Jones da rein. Natürlich auch andere, die Antagonisten, aber wir bleiben natürlich bei Indiana Jones und das Ganze erweckt zum Leben, die Fallen schnappen noch zu, alles funktioniert noch irgendwie und ist in so einem Dämmerschlaf gewesen und, sag ich mal, durch ja, diese einzelnen Schätze, die da sind, die unbedingt extrahiert werden müssen, kommen diese Orte, sag ich mal, wieder so ein bisschen zum Leben und müssen von Indiana Jones gezähmt, entschärft und, sage ich mal, sicher gemacht werden, auch für den Zuschauer. Genau, das sieht man einführend bei den Inkas in Peru. Da sieht man eben so einen ganz verwachsenen Inka-Tempel. Und dann sieht man das natürlich auch bei diesen verschiedenen Ausgrabungsstätten in Ägypten, was ja dann natürlich aufgegriffen wird von zum Beispiel Die Mumie mit Brendan Fraser und so weiter, wo ich auch zahlreiche Parallelen gefunden habe. Das war dann wohl eher so mein Indiana Jones der Kindheit. Also ich habe dann Die Mumie unzählige Male gesehen.
Ich auch,
ja. Aber ich sag mal so, von der Struktur her oder so von den Set-Pieces her ist das recht ähnlich gehalten. Also Die Mumie ist dann vielleicht noch mal, ja, von der Story, vom Drehbuch her und von der Geschichte, die erzählt wird, etwas anders, aber von der Sache her wird dort auch wiederum etwas geweckt, sogar in Persona, hier in Indiana Jones nicht, hier geht es nur um historische Artefakte, aber trotzdem geht es darum, in fremde Räume einzudringen, mit denen ein US-amerikanischer Universitätsprofessor eigentlich nichts zu tun haben sollte, wenn er denn nicht Schatzjäger und Forscher ist und ja, vom Staat oder von einer Lobby dorthin beauftragt wird, weil dort ja auch dann wiederum viel Geld im Raum steht, das man sich verdienen kann. Es geht um Prestige, es geht um einen Wettlauf mit anderen Nationen, man befindet sich so langsam im Krieg und so weiter und die Spannung herrschen und es ist so ein bisschen wie so ein kalter Krieg. Man möchte den anderen politischen Antagonisten überbieten und so weiter. Und dafür muss man eben in die Fremde und muss das Fremde wecken, muss dort eindringen und dort ja so eine prähistorische Welt erschließen.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Orte, die dann mal von der, ich sag mal, westlichen Welt gezeigt werden, auch sehr, sehr explizit und sehr detailreich ausstaffiert werden. Ne? Also wenn man zum Beispiel an die Universität denkt, da haben wir erstmal diesen diesen Panorama-Shot mehr oder weniger oder diesen Establishing-Shot von der Universität. Wir kriegen dann so ein paar kleinere Räume gesehen. Wir bekommen sehr, sehr viele Objekte im Hintergrund immer. Genau das Gleiche gilt für die Wohnung von Indy mit diesen ganzen Büchern im Hintergrund und so. Ne? Also das ist sehr, sehr aufwendig insgesamt, sowohl gestaltet als auch ausgeleuchtet, was die Mise en Scène angeht. Im Endeffekt ist das auch so ein bisschen ein Punkt von, ja, wir haben hier so eine riesige Wissensbasis und wir müssen uns auf dieser Basis im Prinzip, auf einer kulturellen Basis, die wir uns bisher erschlossen haben, eigentlich die fremde Welt in diesem Sinne so erschließen. Ne? Also es wird schon, und gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie was Bewahrendes, ne? Also dass man auf so einer soliden, sozialen Basis mehr oder weniger steht, auf dessen Grundlage das dann alles auch nur funktionieren kann. Ne? Das ist ziemlich interessant, dass man auch mit den Häfen und so weiter und so fort, ne? Also das ist so, dass es eine Form von Zivilisation gibt, die hier im Ansatz zumindest gezeigt wird, was sich auch im dritten Indiana Jones Film, muss man sagen, dann auch so ein bisschen fortsetzt und sehr detailreich auch ausgearbeitet wird, wenn es dann nach Italien geht. Im zweiten nicht so, da sind wir eigentlich nur in der Fremde. Aber das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, wenn es um die Rauminszenierung geht, dass es dann schon sehr, sehr intensiv und klar gezeigt wird, was vielleicht auch ein Unterschied ist zu modernen Blockbustern, die das vielleicht dann nicht in diesem Detailreichtum dann irgendwie machen, wo man auch häufig damit mit Greenscreen konfrontiert wird und es keine wirkliche Interaktion mehr gibt zwischen Schauspielern und Umgebung. Ne? Und das merkt man hier eigentlich noch relativ deutlich, dass es das noch gibt oder noch gab.
Also das ist eine der großen Stärken des Franchises oder zumindest des ersten Teils. Dadurch, dass diese Räume eben, wie du schon sagst, wirklich authentisch aussehen. Man begleitet Indiana Jones, man sieht den Dreck, man hört, sage ich mal, so dieses Unheimliche, man sieht es und so weiter und so fort. Und in jedem steckt ja irgendwie so eine kindliche Entdeckerlust. Also man kriecht ja als Kind gern irgendwie im Wald rum und baut sich Höhlen und irgendwelche Zelte und so weiter aus irgendeinem Holz. Und man geht mal gern irgendwie in ein verlassenes Haus oder so, oder mal in so einem Bunker oder so. Und ja, das erzeugt dann natürlich schon ein Interesse des Zuschauers, mit Indiana Jones in diese Räume zu gehen. Und gerade weil die eben so toll ausstaffiert sind und sehr stimmungsvoll gefilmt werden, der Schnitt ist wunderbar, auch die Musik und so dieses Aufbauen von Spannung. Man weiß, es passiert was, aber man weiß nicht wann, hier und da kommen Fallen und so weiter. Und das sind ganz einfache Prinzipien, die hier aber eben durch diese Opulenz, durch diese ja, Authentizität wirklich schön und nachvollziehbar und auch überhaupt nicht aufgesetzt dargestellt wirken. Und ja, man sieht natürlich abseits dessen auch so ein bisschen was von der Wüste. Man sieht mal so einen orientalischen Markt und so weiter. Das sieht man auch alles. Man sieht auch mal eine Verfolgungsjagd und so weiter. Man sieht so ein bisschen das Umland. Aber ich sag mal, so dieser Nervenkitzel des Franchises entsteht in diesen fremden Höhlen, Tempeln und so weiter und so fort. Ohne zu wissen, was in Teil 2 oder Teil 3 kommt, würde ich das jetzt einfach mal
kann behaupten. Kann man so bestätigen, ja.
Ja, denn letztendlich wird es ja immer irgendwo darauf hinauslaufen, irgendwas Unbekanntes unter der Erde oder so, oder vielleicht sogar unter dem Wasser zu gehen, um irgendwas ja, zu entdecken, hervorzuholen. Und es gibt ja natürlich auch viele Spiele, du hast es bereits angesprochen, wo man selbst als Rezipient dann mal aktiv werden kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Tomb Raider.
Natürlich, ja.
Ist ja also Indiana Jones als Spiel.
Ja, ich denke, seit ich Uncharted gespielt habe, denke ich irgendwie nicht mehr an Tomb Raider.
Ja, okay. Ja. Also bei mir war es eher so, ich habe nicht Uncharted gespielt und eben Tomb Raider. Ja.
Genau. Aber da ist das ganz genauso. Ja. Da hast du vollkommen recht. Man geht in diese alten Ruinen teilweise oder in diese unterirdischen Höhlen. Und sieht genau das, was man hier bei Steven Spielberg schon präsentiert bekommt im Endeffekt. Genau, das stimmt schon.
Ja. Man möchte eben was entdecken. Und wenn es dann noch spannend ist, lustig ist, wenn da noch Liebe dabei ist und noch ein böser Feind und am Ende haben wir noch einen tollen, gut aussehenden Helden, der auch noch so ist wie wir und so aussieht wie wir und so denkt wie wir und auch manchmal so
wollen,
blöd ist wie wir. Dann fühlt sich der amerikanische John oder der deutsche Heinrich da anscheinend sehr, sehr angesprochen und freut sich, wenn er in der Couch sitzen kann und nach 2 Stunden sagen kann, jetzt habe ich aber wirklich ein Abenteuer erlebt.
Ja, ja.
Und diese Kombination von Harrison Ford als Indiana Jones und eben die Schauplätze eröffnet dann natürlich sage ich mal, ein Motiv des Films, an dem sehr, sehr viel hängt.
Absolut. Wir haben ja diesen im Prinzip erstmal New Hollywood-Schauspieler mit Harrison Ford. Also Star Wars kam er dann, er ist so ein bisschen, eigentlich hat er beides gleichzeitig so ein bisschen gemacht, ne? Also Apocalypse Now war ja auch nach Star Wars und so, ne? Und gut, jetzt The Conversation war ein bisschen vorher. Im Prinzip setzt man hier diesen Schauspieler auch in so einzelne Settings, die man so ein bisschen aus dem Classical Hollywood kennt, ne? Also diese Art der Rauminszenierung mit einer wirklich ausgearbeiteten Mise-en-Scène und so weiter, ne? Das findet man bei Alfred Hitchcock sehr detailliert so, das findet man bei Josef von Sternberg, das sind alles so diese Regisseure, auch John Huston eben, das sind alles diese Regisseure, die das noch wirklich auf eine sehr explizite Weise gemacht haben und diese Räume wirklich sehr detailreich ausgestaltet haben und dadurch diese Nähe auch irgendwie geschaffen haben. Und da kommt dann natürlich die Rolle von so einem Typen rein wie Douglas Slocum, der eben für diese Leute gearbeitet hat, ne? Also der da maßgeblich mit dran beteiligt war, ne? Also da haben wir diesen Altmeister, der dann irgendwie sich da mit den jungen Leuten wie George Lucas und Steven Spielberg zusammensetzt und dann sagt, pass mal auf, so kann man das machen, ne? Und so leuchtet man das auch aus. Und dann bekommt man eben dieses alte Feeling dann irgendwie auch mit, was lustigerweise aber in der Kombination gar nicht so alt wirkt dann irgendwie, ne? Also ich finde, das ist was ich zumindest als kleines Kind komplett gucken konnte, irgendwie, ohne dass ich irgendwie an ganz alte Filme gedacht habe. Ne? Das ist interessant. Da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir ein bisschen über die Kameraperspektiven und so weiter sprechen. Ich wollte mal so ein bisschen drauf kommen, wie würdest du diesen Film, wenn du es müsstest, kategorisieren. Hm. Weiß nicht, in Bezug auf das Genre, gibt es noch andere Elemente, die da drin sind? Oder wie hast du da irgendwie Gedanken zu?
Ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Man könnte das Ganze natürlich recht einfach verwursten und sagen, das Ganze ist ein Abenteuerfilm. Hm. Genau. Man begleitet einen Protagonisten, einen Helden auf ein Abenteuer. Dazu gibt es noch eine Love Interest, einen Schurken. Und das Ganze endet natürlich mit einem, ja, ein Happy End würde ich fast gar nicht sagen. Aber es ist so ein bisschen Happy End, aber so ein bisschen Cliffhanger. Hm. Also es bleibt so ein bisschen offen und man könnte sich denken, na, da ist aber noch was im Busch, beziehungsweise in der Kiste. Und ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, es ist ein Mix auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ich hatte mir das sogar aufgeschrieben, ich muss es jetzt nur erstmal in meinen Notizen finden, dass ich da nichts durcheinander bringe, denn das ist mir relativ wichtig, dass ich darauf noch eingehen kann.
Ich kann auch zur Not schon mal ein bisschen labern.
Ja, gern. Ich suche das einfach mal.
Also ich habe das ganz genauso gesehen, dass wir es hier erstmal mit einem Abenteuerfilm zu tun haben. Wenn man dann aber sich einzelne Szenen anschaut und auch einzelne Referenzen, ganz klare Referenzen auf einzelne Filme auch, vor allem aus dem Classical Hollywood Bereich, dann fällt einem auf, dass das dann doch im Prinzip, dass dieser Abenteuerfilm nur die Basis dafür ist, um viele Elemente aus der Vergangenheit im Prinzip reinzupacken. Mhm. Wie gesagt, das können dann einzelne Filme sein, das können aber auch so grundsätzliche Mechanismen sein, die in verschiedenen Genres dann irgendwie vorhanden waren. Also es gibt da melodramatische Elemente auf jeden Fall drin, gerade wenn Indy und Marion zusammenkommen, sich kurz oder kurz davor sind, sich zu küssen, dann wird diese melodramatische Musik eingespielt und so. Ne? Mhm. Es gibt ganz, ganz viele komödiantische Elemente. Also gerade wenn man sich so diese Alfred Molina-Figur anschaut, als der so eine Art Comic Relief dann auch ist, wenn er so dasteht und dann mit seinen Händen so diese Gesten ja. macht, während Indiana Jones da versucht, ja. diese Büste auszutauschen. Indy, der generell sehr tollpatschig dann an vielen Stellen dargestellt wird und sehr angestrengt ist. Auch der Kampf gegen den Schwertkämpfer, also Kampf in Anführungsstrichen, was ja eine spontane Idee von Harrison Ford war, da einfach die Waffe zu ziehen und dann das zu machen. Oder zum Beispiel auch der große Platz mit den Körben, weil Marion versteckt sich ja dann in so einem Korb und Indy kommt auf diesen Platz und sieht dann überall diese Körbe da, ne, diese Leute, die mit den Körben rumlaufen. Und ein Element, was ich mir hier jetzt noch beispielhaft aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel das auch mit der Bratpfanne, die Marion da benutzt. Dass sie diesem einen, dass sie in so ein Haus reinflieht, so ein Typ verfolgt sie und sie haut ihn mit der Bratpfanne um und zieht ihn dann so rein. Ja. Ne? Das ist halt einfach lustig irgendwo. Ja. Ne? Das ist halt einfach als komödiantisches Element gedacht. Und dann hat man verschiedene andere Referenzen noch, zum Beispiel auf den Western. Also ich dachte da, also natürlich durch das Aussehen mit dem Hut generell von Harrison Ford in dem Film, aber auch zum Beispiel sowas wie der Überfall auf den Konvoi da. Das ist halt wie so ein Überfall auf einen fahrenden Zug, wie man das aus klassischen Western kennt und so. Ne? Ja. Und dann gibt's natürlich ganz, ganz viele Referenzen auf einzelne Filme, zu denen komm ich gleich auf. Vielleicht willst du noch vorher was sagen.
Ja, gern. Also das Ganze ist für mich so ein bisschen so dieses Rezept Spielberg. Nach meinem Empfinden haben wir Action drin.
Ja.
Wir haben Grusel drin. Hm. Wir haben so einen gewissen Thrill drin. Es geht so um zwischenmenschliche Fäden und so weiter, um sich gegenseitig in die Suppe spucken und so weiter und so fort. Das Ganze wird unterstrichen oder untermalt von sehr Slapstick- oder komödienhaften Einlagen.
Ja.
Es sind auch Referenzen des Western dabei. Und das Ganze wird, wie gesagt, ich hatte das schon am Anfang angedeutet, in einen Topf geschmissen. Und es ist von jedem was dabei und für jedem was dabei. Aber nichts von all dem, was hier reingeworfen wird, ist irgendwie überproportional vorhanden. Hm. Sondern es ist für jeden was dabei und nichts könnte irgendjemand anderen, was der vielleicht nicht mag, der mag jetzt weniger Romanze und der eine mag weniger Action und so weiter, könnte sich in irgendeiner Form dran stören. Und da entsteht eben so ein gewisser Drive im Film, so ein gewisser Flow, der einem das wirklich so ganz einfach weggucken lässt. Es wirkt überhaupt nicht angestrengt, es wirkt überhaupt nicht schwerfällig oder erzwungen, sondern das Ganze hat so was Natürliches, dass man einfach gern sieht und auch dann demzufolge gern konsumiert. Also diese Kombination macht es unglaublich konsumierbar. Hm. Und das ist eben genau dieser Mix. Das ist eben kein Genrefilm, das ist ein Abenteuerfilm, aber da wird halt viel, viel reingeschmissen. Und wahrscheinlich auch so viel, dass man es vielleicht gar nicht überblicken kann. Wäre der Film Bier ernst und hätte an manchen Stellen immer mal ein paar blöde Witze, würde das wahrscheinlich total blöd wirken. Aber dadurch, dass da so ein Programm abgespult wird, wirkt das Ganze wiederum wie aus einem Guss. Also ich kenne das aus Horrorfilme, gerade aktuelle Horrorfilme neigen immer dazu, noch irgendwie so Sidekicks, so Nebenrollen dabei zu haben, die das Ganze irgendwie auflockern, die mal einen dummen Spruch bringen, die dumm sterben und so weiter und so fort. Da ist immer immer was Lustiges dabei, was es meiner Meinung nach aber überhaupt nicht in einem Horrorfilm braucht. Aber irgendwie ist es mit dabei, um ein bisschen was aufzulockern, um mal aufatmen zu lassen, um mal die Spannung rauszunehmen, dass man sich mal so wieder ein bisschen sammeln kann und so weiter und so fort. Vielleicht auch, um irgendwie einfach Zeit zu überbrücken. Und hier ist es gar nicht so. Also hier passt einfach alles. Die Rädchen greifen ineinander. Und das ist für mich eben Spielberg. Also das ist bei Soldat James Ryan so, das ist bei Jurassic Park so. Das fügt sich alles ein. Sowohl das Lustige als das Traurige, als das Schöne, als das Bedrohliche geht alles ineinander über. Und natürlich, du hast es schon angesprochen, finden wir auch Referenzen früherer Filme. Der Film spielt ja in den 30ern, 1936. Und da keimte ja auch so langsam so dieser Entdeckerfilm auf, dass man sich traute, auch mal über die eigenen Staatsgrenzen hinaus in Höhlen zu gucken, in fremde Kulturen zu schauen und so weiter. Das Ganze beginnt ja schon relativ früh mit dem Universal Horror, mit zum Beispiel der Mumie und so weiter. Da sieht man sowas auch, befindet sich auch in einer Wüste, ist bei Ausgrabungen und so weiter und so dieses Interesse zu entdecken.
Ja, The Creature from the Black Lagoon auch.
Richtig, ne? Genau, so, ganz genau, ja. So, ja. Ganz genau. Das sind, sage ich mal, ganz klassische Horrorelemente, die hier mit reinspielen und die, ja, das Ganze immer so ein bisschen begleiten. Und natürlich finden wir auch noch Anleihen aus den 40ern, 50ern, 60ern und so weiter und so fort. Das setzt sich fort und ist, wie gesagt, ein breites Feld an verschiedensten Einflüssen, die man aber überhaupt nicht als störend empfinden kann.
Genau, die so zusammenpassen. Ne? Also wir haben ja gesagt, Abenteuerfilm als Ausgangslage, Western ist da drin, du hast Casablanca drin, mit der ganzen Darstellung der Stadt und dann natürlich auch die Szene, wenn Indy denkt, dass Marion tot ist, sitzt er da mit seinem Glas Whisky da. Ne? Natürlich auch generell die ganze Beleuchtung, also auch wie in Casablanca der Protagonist ausgeleuchtet wird mit diesem halben Schwarz, ne? Also dass die Hälfte des Gesichtes schwarz ist, was ja im Film Noir im Prinzip eine Psychologisierung der Figur bedingen soll, also der innere Konflikt, der hier nach außen getragen wird, durch den Schwarz-Weiß-Kontrast im Endeffekt auf dem Gesicht der Figur, was ja auch bei Michael Curtis' Film bei Casablanca dann so ist. Man hat auch Suspense-Elemente, also zum Beispiel, wenn die Datteln vergiftet werden, ne, dann denken wir, okay, hoffentlich beißt Indy da nicht rein. Ja. Ne, und wir fragen uns, okay, wird er da reinbeißen? Wird da irgendwas passieren? Das hat Spielberg bei Hitchcock gelernt im Endeffekt. Ne? Nochmal bei Hitchcock, wir haben auch Vertigo mit drin, also tatsächlich das Anziehen von des Kleides durch Marion in diesem Zelt und wie sie sich da rauswindet aus dem Licht und so, das ist ein sehr, sehr abstrakt an Vertigo orientiert und hat natürlich auch diesen Bezug zu, vielleicht ist es gefährlich, wenn man sich sozusagen eine Frau konstruiert im Endeffekt, ne, und nicht das Wahre sozusagen dahinter sieht. Und das wird ja auch zu einem, oder könnte ja, oder birgt ja ein Gefahrenpotenzial, zumindest für Belloc dann im Endeffekt. Sobald Marion das Messer zieht, ist sie auch kurz davor, ihn zu erstechen, ne. Kiss Me Deadly habe ich schon angesprochen, ne, also die Einführung des Protagonisten mit den Schuhen und dann natürlich auch das Öffnen der Bundeslade. Das ist eine Szene, die man eins zu eins so in Robert Altmans 1955 erschienenen Film so findet, was auch tausendmal referenziert wurde. Also man denkt da auch an die Kofferöffnung von Pulp Fiction. Ne? Also man macht einen Gegenstand auf und das Licht strömt raus sozusagen. Das ist alles, das kommt alles daher. Ja. Robert Aldrich, nicht Altman. Altman ist nochmal jemand anderes. James Bond haben wir schon gesagt, Film Noir haben wir schon gesagt, Lawrence von Arabien, die Inszenierung der Wüste und so. Ne? Das sind so, und natürlich auch die Toten. Also wenn Marion dann von diesen Toten sozusagen umzingelt ist. So, ich dachte da ehrlich gesagt auch an Zombiefilm, so
ich Night of the Living Fulci Dead. Gedacht.
Ja. Oder Fulci, auch genau.
Wie die Schlange aus dem Mund sich rauswindet, ja. Der Mumie. Das hat ja erstmal was absolut so einen sexuell aufgeladenen Horror. Und das Ganze, wie dann also diese ganzen Mumien auf einmal auf sie draufstürmen, wie eben Zombies, wie das Fulci ja gerne macht. Auch dann mit Reißzooms auf verschiedene Mumiengesichter und auf Marion selbst. Das Ganze hat schon dann auch so ein in kurzen Momenten, die gehen ja vielleicht über ein paar Sekunden, aber so einen italienischen Charme gehabt.
Auf jeden Fall, ja. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit diesen ganzen Referenzen? Siehst du da einen Wert drin? Oder ist es eher so ein kennst du, wie man das aus modernen Filmen,
ja,
wie im Ghostbusters Remake vielleicht kennt, vielleicht?
Also, wenn man das Filmwerk an sich betrachtet, isoliert, dann ist es, denke ich mal, egal, was da jetzt für Filme drin verarbeitet wurden, wenn man jetzt weder die Zeit noch den noch die Entstehung noch die ganzen Umstände und diejenigen, die dafür das Entstehen beitrugen, ausblendet und an sich wirklich den Film ganz isoliert betrachtet als einzelnes Filmkunstwerk, dann ja, sind die Referenzen auf jeden Fall zuträglich, aber ich könnte jetzt oder ich kann mir keinen Grund erdenken, weswegen man die Filme, die dort referenziert werden, um den Film Indiana Jones Teil 1 besser verstehen zu können, warum man die jetzt genauer in den Blick nehmen sollte. Wenn man Indiana Jones allerdings als Kind seiner Zeit sieht und Indiana Jones versucht, in gewisse Strömungen der Filmkunst einzubetten und Entstehungsgründe und Konstruktionsgründe und auch, sag ich mal, Ideen des Films näher zu beleuchten, um einige Sachen vielleicht besser zu verstehen oder um gewisse Bezüge zwischen anderen Regisseuren zu anderen Filmen aufzuarbeiten, dann ist es natürlich wahnsinnig gut und wichtig, wenn eben da ein gewisser Filmkanon an Filmklassikern, du hast es ja gerade genannt, einem da gewahr ist, denn es wird ja wieder sehr breit aufgefächert. Also Spielberg bedient sich da, wenn man das jetzt hineininterpretieren möchte, als Spielbergs Absicht, als breites, ja, sagen wir mal, wie wir es jetzt schon öfters gesagt haben, Potpourri. Dadurch, dass es durch die verschiedenen Jahrzehnte, durch die verschiedenen Epochen des Films so ja kompiliert wird, also gesammelt wird und zu etwas Neuem verarbeitet wird. Das ist schön anzusehen, das funktioniert super gut. Und ich glaube, zeigt aber auch dann einfach die Liebe zum Film aus der Sicht Spielbergs, mit welche Filme ihm vielleicht beeinflusst haben, welche Filme ihm vielleicht wichtig sind, welchen Film er vielleicht huldigen möchte oder welchen er eine Hommage bieten möchte, um das Ganze nochmal, ja, sag ich mal, auf eine neue Ebene zu heben, um selbst, sag ich mal, ein Franchise damit zu begründen, um selbst vielleicht so ein bisschen vielleicht auch so einen Schlusspunkt zu setzen oder ja, ich hätte jetzt schon fast gesagt, was Postmodernes, oder aber eben ein, ja, in so einem dialektischen Sinne eine neue These zu schaffen.
Genau. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, in dem Sinne ist es postmodern, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil man ja schon zum damaligen Zeitpunkt gucken muss, wie die Kinosituation war, nämlich mit New Hollywood im Endeffekt. Ne? Man hat auch so ein bisschen diese ganzen älteren Filme vielleicht auch so ein bisschen vergessen. Ja, also man dachte sich, okay, wir müssen das jetzt so machen wie die Leute in Frankreich, wir gehen raus auf die Straße und wir machen das so ein bisschen dokumentarisch und wir zeigen das echte Leben sozusagen und die echten sozialen Probleme, die da herrschen. Und ich glaube, gerade diese beiden Leute, Spielberg und George Lucas, haben aber in diesem alten Unterhaltungskino dann in gewisser Weise einen Wert erkannt, den es zu erhalten gilt, ne? Und auch für ein Publikum weiter sichtbar zu machen. Und es gibt ja auch da stecken ja diese ganzen Themen irgendwo drin. Man muss nur ein bisschen genauer gucken und darf es nicht so oberflächlich betrachten, finde ich. Und Das ist, glaube ich, dahingehend ist Indiana Jones schon als ein Film gedacht, der diese ganzen Referenzen von damals und auch europäisches Kino übrigens, auch sowas wie Suspiria zum Beispiel, ne, mal hierin sammelt. Und das eben, aber diese einzelnen Szenen, die da drin stecken, wie eben das, die Trinkszene mit aus Casablanca sozusagen ausstellt und das auch als historische Artefakte ausstellt, die hier gesammelt werden und die hier zusammen mit Indiana Jones erkundet werden können. Also es geht wirklich so um Archäologie, ja, des Filmmachens, ja, im Endeffekt, ne? Und eben diesen Wert darin zu erkennen und eben für ein modernes Publikum zur damaligen Zeit sichtbar zu machen. Also eine historische Erfahrung des Films soll hier vermittelt werden. Und dahingehend finde ich auch diesen Satz von Belloc kurz vor Ende sehr interessant, der da sagt, wir gehen einfach so durch die Geschichte, aber das hier ist Geschichte. Also man geht im Prinzip an allem so ein bisschen vorbei und man hat eben diesen Sinn für die Geschichte und in diesem Fall Filmgeschichte gar nicht mal so. Aber hier bekommen wir das da in einem Film mal so versammelt im Endeffekt und kriegen diese Rückgriffe aufs klassische Hollywood-Kino und sagen im Prinzip, hier liegt ein Wert drin, lass uns doch da nochmal langschauen, bevor wir es vergessen im Endeffekt, ne? Und bevor das verloren geht, ne? Also in einer ähnlichen Art und Weise Geschichte oder Filmgeschichte sichtbar zu machen oder erfahrbar zu machen, wie das zum Beispiel auch ein Fabian oder der Gang vor die Hunde tut, ne? Ja. Nur auf eine ganz, ganz andere Weise und natürlich noch mit größeren ästhetischen Experimenten und so. Aber dadurch stellt sich dieser Film natürlich auch als was Gemachtes aus, als ein Konstrukt. Und hier haben wir auch einen New Hollywood-Bezug, beziehungsweise trotzdem einen Bezug zur Nouvelle Vague, dass hier auch Steven Spielberg sich damit natürlich als jemand ausstellt, der dieses Konstrukt dann mal so zusammengebaut hat für uns. Mhm. Also hier haben wir auch so diese Idee vom Auteur sozusagen, was man ja dann erst im New Hollywood-Kino entdeckt hat sozusagen. Ne? Also er stellt sich dann schon auch selber als jemand aus, der das macht. Ja. Aber macht das gerade was seine ästhetischen Entscheidungen angeht, relativ unaufdringlich, um das mal so zu sagen. Ja. Können wir ja dann mal, wenn wir kurz noch über die Ästhetik sprechen des Films, nochmal aufgreifen. Aber postmodern ist es in dem Sinne schon, ne? Aber es ist nicht, ich sag mal so, das Filmwissen war damals vielleicht eher in Gefahr, als es das heute ist, ne? Heute ist es eher so ein, ja, wir kennen die 80er Jahre irgendwie, ne? Und wir spielen euch nochmal Kate Bush vor in Stranger Things und so, ne? Und dadurch geht der Song nochmal ganz nach oben in die Charts und so. Aber ob da ein richtiger Sinn heute dahinter steckt, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Heute ist es eher auch so, dass diese alten Filme, Classical Hollywood und so, eher im Sterben sind, ne? Oder im Begriff sind, aus dem kollektiven Gedächtnis heraus sich zu schälen, sozusagen. Ja.
Man könnte sich jetzt natürlich noch dran streiten, ist es modern, ist es postmodern, ist es posthistorisch und so weiter und so fort. Aber ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, oder ich finde den Gedanke eigentlich sehr ertragreich, dass wir hier nicht nur einen Schatzjäger sehen, sondern dass wir eben auch so einen kleinen Museumsrundgang machen durch eben die Filmepochen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke und trifft auch die Metaebene des Films. Also ich glaube, daran kann man sich dann auch, wenn man den Film mal mit einem zweiten Blick betrachten möchte, gut dran langhangeln, wenn man sich vielleicht mal so eine kleine Liste zusammenschreibt, welche Filme da drin stecken könnten. Man schaut die vielleicht mal und dann guckt man nochmal Indiana Jones und dann wird man, denke ich mal, wenn man den Modus so genießen möchte, um jetzt wirklich mal in den Subtext zu schauen, da viel Spaß mit haben. Also trotz dessen.
Ja, dazu passt ja auch die Botschaft, dass Indiana Jones unbedingt möchte, dass die Bundeslade im Museum landet und eben nicht dann irgendwo in so einer großen Halle dann irgendwo dann in so einer Kiste verstaut wird, sondern Geschichte soll hier schon auch eigentlich für ein Publikum erfahrbar gemacht werden. Ne? Das ist so die Botschaft, die da drin steckt.
Genau.
Ne? Ja. So, im Großen und Ganzen. Lass uns mal ein bisschen über die Ästhetik des Films noch so ein bisschen sprechen, weil da sehr viele interessante Elemente drin sind auch. Also zum einen hat man ja schon die Film-Noir-Elemente, die da drin stecken, aber über was ich vor allem sprechen möchte, sind diese extrem vielen, aber total unaufdringlichen Plansequenzen, die sich jedoch nicht so als solche ausstellen. Und das ist vor allem, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, das Gespräch mit Brody, nachdem sie diese beiden Agenten oder Staatsdiener getroffen haben, dann gehen sie in Indiana Jones' Haus und dann kommt dieses Gespräch und das ist in einer kompletten Einstellung gedreht. Der Trinkwettbewerb zwischen Marion und diesem dicken Typen oder etwas bleibterem Typen ist in einer Einstellung gedreht. Das Reinschreiten von Indiana Jones in diesen unteren Tempelbau, wo er den Stab des Reh reinstecken muss, ist über weite Strecken in einer kleinen Einstellung gedreht. Da gibt's dann, okay. Das ist nicht in einer Einstellung gedreht, da gibt's dann noch Zwischenschnitte, aber so dieser erste Teil funktioniert nur über Kamerabewegungen und über Schwenks. Und das finde ich extrem interessant. Und die Frage ist, warum fällt das nicht auf? Und ich würde vermuten, weil Steven Spielberg hier während dieser Plansequenzen die Einstellungsgrößen ändert. Das heißt, die Kamera fährt mal näher auf die Protagonisten zu in diesen Momenten, dann fährt sie wieder raus. Also man kann das ja an dem Gespräch mit Brody mal ganz kurz so ein bisschen skizzieren. Mhm. Sie treffen sich an der Tür, die Kamera fährt rüber, folgt den Figuren im Prinzip, dann sind sie in diesem großen Raum mit den vielen Büchern und so, ne? Dann gehen sie noch ein bisschen weiter. Brody setzt sich hin, die Kamera fährt an Brody ran, sodass Indy gar nicht mehr in der Einstellung drin ist. Dann geht Indy nach links, die Kamera fährt wieder raus und sie sind wieder in dem linken Raum. Und dann wird diese ganze Sequenz nur durch ein kleines Schnittbild unterbrochen, in dem Indiana Jones die Waffe rauszieht. Dann irgendwie. Das war's. Ach, das ist eine Einstellung im Großen und Ganzen. Und das fällt nicht auf, weil, und das ist so ein bisschen meine These, weil im Prinzip Spielberg hier verschiedene einzelne Bilder innerhalb einer Einstellung findet, oder Slowcom, je nachdem, wer da den größten Anteil dran hatte, die auch einzelne Bilder oder einzelne Schnittbilder innerhalb von einem anderen Film irgendwie sein könnten.
Ne? Na klar,
Das ist total spannend und geil, kann ich sagen. Ne? Das gleiche im Endeffekt bei dem Trinkwettbewerb. Wir haben eine Totale erstmal, die Kamera fährt ran, schwenkt erst nach links und dann haben wir sogar noch einen Moment, dass ein Spot währenddessen auf Karen Allen gerichtet wird, sodass sie plötzlich viel, viel heller ist, als sie es vorher war. Vorher war sie, vorher hatte sie ungefähr genau die, oder ungefähr genau die gleiche, ungefähr genau, den gleichen Lichtpegel im Endeffekt wie die anderen Figuren drumherum. Das heißt, sie fällt erstmal gar nicht auf. Ne? Und dann schwenkt die Kamera zwischen den beiden hin und her und alles in einer Einstellung gemacht. Absolut grandios. Ja. Und es fällt nicht auf. Es fällt einfach nicht auf.
Nee, also ich habe den Film jetzt dreimal gesehen. Mir war das gar nicht so bewusst. Also man merkt schon, es gibt hier Plansequenzen. Und das ist jetzt mal eine längere Szene und so weiter. Aber so konkret, gerade die Szene, die du beschrieben hast im Haus von Indy. Ja, gab ja auch einen Oscar für Schnitt, glaube ich.
Ach ja.
Einen von vier, ja.
Ja, ist mir jetzt beim letzten Sehen, bevor ich in diesen Podcast reingegangen bin, ist mir das in der Einstellung in dem Haus eingefallen, wo ich mich da irgendwie gefragt habe, sag mal, warte mal, hat der überhaupt geschnitten? Nochmal zurückgespult und so, nee, tatsächlich, eine Einstellung. Ganz grandios, ne? Und das ist eben so diese Mise en Scène oder diese Gestaltung im Endeffekt einer Szene von Plansequenzen, wie man es bei diesen alten Meistern dann irgendwo auch vorfindet. Ne? Also es gibt bei Alfred Hitchcock bei Vertigo eine ähnliche Strategie im Gespräch zwischen Scotty und seinem alten Freund. Wenn er ihm sagt, dass Scotty seine Frau beschatten soll, dann hat man das so ähnlich. Ne? Also man hat im Prinzip, die beiden sind erstmal zusammen, sein alter Kumpel steht auf, geht dann wandert durch diesen Raum, die Kamera fährt zurück, die Einstellung wird größer und es gibt dann zwischendurch mal so kleinere Schnittbilder, damit wir mal eine Frontale von Scotty bekommen, aber im Großen und Ganzen ist das eine Einstellung. Die Einführung des Königs in Mario Bavas Black Sunday ist genau das Gleiche. Wir kriegen erst den Raum gezeigt komplett und die Kamera fährt dann immer weiter ran, bis wir plötzlich in der Nahen sind. Von der Totale in den Nahen und das in einer Einstellung. Das haben sich moderne Regisseure teilweise so ein bisschen abgeguckt, aber es findet man nicht mehr so häufig. Also ich dachte da an Paul Thomas Anderson und sein There Will Be Blood. Da gibt es das am laufenden Band auch, dass er im Prinzip mehrere Einstellungen innerhalb einer Einstellung hat. Und auch vielleicht noch bei sowas, so Leuten wie Robert Eggers. Also teilweise. Aber dieses gestalterische Element, dass man wirklich so in Mise en Scène sich so innovativ und so aufwendig gestaltet, das findet man gar nicht mehr so häufig leider.
Ja. Ich denke vielleicht auch an Tarantino und Reservoir Dogs
mit der
Gesprächsrunde.
Ja, genau.
Ist ja dann, sage ich mal, ähnlich.
Kann man auch so sehen, ja.
Aber ja, ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Es geht alles so in eins über und man frisst alles. So, man nimmt alles so mit, stört sich an nichts und es passiert einfach.
Es ist eine absolute inszenatorische Meisterleistung, aber es drängt sich überhaupt nicht auf. Es ist nicht so wie Stanley Kubrick, der mit jedem seiner Bilder sagen muss, ja Leute, hier bin ich. Guck mal, wie geil das aussieht. Ne? Sondern es ist einfach...
Natürlich.
Ja, es ordnet sich der Geschichte unter im Endeffekt. Ne?
Ja.
Und das hat man super häufig in dem Film. Also es gibt auch noch andere kleine Elemente, auch wenn sie zum ersten Mal auf den Ort treffen, wo sie die Bundeslade dann ausgraben, dann ist das ganz genauso. Da gibt es nur eine kurze Unterbrechung, ein Bild, was reingeschnitten ist, aber eigentlich ist das eine Einstellung auch. Ne? Und Ich finde, dass das auch auf einer symbolischen Ebene durchaus interessant ist. Gerade durch diese große Plansequenz beim Trinkwettbewerb wird ja auch so eine Verbindung zwischen Marion und diesen Leuten da hergestellt. Mhm. Ne? Also, dass sie sozusagen Teil dieser Leute ist. Ja. Ne? Dass sie sich irgendwie, weiß nicht, kulturell irgendwie assimiliert hat oder so, könnte man vielleicht sagen. Ne? Und diese Trinkszene wird ja dann später wiederholt mit Belloc. Und da wird das dann plötzlich im Schuss-Gegenschuss gemacht. Ja. Ne? Und es wird im Prinzip klar, dass das beides Leute sind, die sich nicht so gut abkönnen im Endeffekt. Mhm. Beziehungsweise sie ihn. Er ist ja sexuell interessiert an ihm.
Ja.
Ja. Genau.
Okay.
Das ist interessant. Und das ist eine schöne Sache. Also auf jeden Fall inszenatorisch extrem interessant. Ja. Dazu gehört auch die Szene, in der Indy und Marion dann zum ersten Mal aufeinandertreffen. Das ist ja dann nach dem Trinkwettbewerb. Das ist genauso geil gemacht mit dem Schatten an der Wand.
Ja.
Da hat man übrigens auch so ein Element, dass bei Spielberg irgendwie bei diesem Film keine Einstellung zu viel zu sein scheint. Denn diesen Schatten sehen wir dann später nochmal, nur in Form eines Nazis. Oder nee, in Form von diesem Typen, der dann mit dem Heinrich Himmler, mit der Heinrich Himmler-Figur dann mitkommt, die erschossen wird.
Ja.
Und wir sehen nur den Schatten, wie er zu Boden fällt sozusagen. Und dann natürlich auch die rote Beleuchtung, mit der Marion und Indy angestrahlt werden, was im Prinzip dadurch gemacht wurde, dass rote Spots hinter den Glasflaschen platziert wurden.
Ach, okay.
Ja. Und wir dadurch diese nicht Suspiria-artige Stimmung mitbekommen, aber zumindest eine Stimmung mitbekommen, die zum einen auf eine aufgeheizte Stimmung hinzuweisen scheint, zum anderen aber auch auf vielleicht ein potenzielles Aufflammen der alten Gefühle irgendwie. Ne?
Ja.
Das wird so ein bisschen
in Hand gehalten. Ja. Okay. Also wenn ich da jetzt noch meine Sense dazugeben darf, gerade von der Ästhetik her auf Blu-ray wunderbar aufbereitet, war die Version übrigens, die du mir gegeben hast. Mhm. Da kommen gerade so, ich sag mal so, diese Lichtposition und so weiter wunderbar zur Geltung. Und das Ästhetische erzählt natürlich mit. Es ist nicht nur die Figuren, es ist nicht nur die Umwelt, sondern eben auch Kamera und Licht sind hier wirklich zuträglich, sowohl in actionreichen Szenen als auch, sag ich mal, langsameren, erzählenderen, romantischen Szenen, entspannten Szenen. Da wird man von der Stimmung her oder von der Stimmung her, so wie sie für die Szene gedacht werden soll, auch als Zuschauer so ein bisschen drauf hingeschubst. Es wird also so ein Raum geschaffen, den inszenieren wir eben in einem gewissen Duktus. Und genau als solches soll er eben wahrgenommen werden und als solches wird er auch wahrgenommen, weil alles darauf abzielt. Sowohl die Musik als auch die Schauspieler, als auch, sag ich mal, Mimik, Gestik und dann eben auch Kamera und Licht. Und das Ganze, ja, also ich kann es immer wieder betonen, ist aus einem Guss. Und dann Plansequenzen sind dann natürlich auch sicherlich für die langsameren Szenen, für die etwas, sag ich mal, dialoglastigen Szenen, die jetzt uns langsam Stück für Stück etwas entdecken lassen sollen, die uns langsam auf irgendwelche Fixpunkte hinleiten sollen, ohne einen harten Cut, sondern die Variation des Tempos ist dann eben, sag ich mal, auf eine sehr elegante Art und Weise sowohl durch Schnitt als auch durch Plansequenzen irgendwie reguliert.
Ein weiteres Beispiel, was mir da einfällt, ist auch die Szene mit den Körben tatsächlich. Also Indy, die Kamera ist da in diesem Gang, Indy rennt auf sie zu, wir haben ihn richtig nah, wir sehen fast nur die Augen von Indy oder das Gesicht zumindest. Und dann guckt er sich erstmal so um, man hat diesen typischen Spielberg-Blick und dann fährt die Kamera hoch in der Totale und wir sehen die ganzen Körbe auf einmal dann aufpassen. Ich fand beim Gucken irgendwie, okay, das hätte noch weiter in einer Einstellung bleiben können, weil der schneidet dann relativ schnell nochmal zum nächsten Bild.
Ja.
Aber das war auch so ein Moment, wie man das vorher dann vielleicht schon kannte irgendwie.
Ja.
Ja, man kann ja noch ewig weitersprechen über diese Filme über diesen Film. Ich fand zum Beispiel auch den Punkt der toxischen Männlichkeit in dem Film ziemlich interessant. Gerade weil es hier sehr viel um Abhängigkeitsbeziehungen geht, die auch als solche, finde ich, ausgestellt werden und die auch Marion zu einer sehr sympathischen Figur machen und für mich tatsächlich zur einzigen, tatsächlich weitgehend ungebrochen sympathischen Figur im Film. Also so dieses Verhältnis zu den Einheimischen dort, was als sehr innig und toll irgendwie beschrieben wird. Und dann, dass sie ständig auch in diesen in der Gefahr ist im Endeffekt irgendwie, aber trotzdem irgendwie tough. So. Und dass sie natürlich irgendwie sitzen oder von Indy mal sitzen gelassen wurde und so. Ne? Das macht sie dann relativ sympathisch. Und das ist für mich auch so ein Grund. Ich finde, dass Indy und Belloc beide irgendwie so ein bisschen ambivalente Figuren sind, mhm. während wir mit Karen Allen, also mit Marion, eine sympathische Figur haben und dann auf der anderen Seite aber die Nazis auch als totale Antagonisten mhm. irgendwie. Und Belloc und Indy sagen ja auch, oder Belloc sagt zu Indy, wir sind im Prinzip zwei Seiten einer Medaille. Ja, also diese Leute, die irgendwie mit den Leuten, mit anderen Kulturen, mit anderen Leuten irgendwie klarkommen, aber sie dann im Endeffekt auch so ein bisschen instrumental gebrauchen mhm. irgendwie, ne? Und das ist bei Marion ja irgendwie gar nicht so. Und das ist so ein bisschen nochmal so ein Punkt, der mir da mhm. nochmal wichtig war. Also der auch Indy so ein bisschen zu so einem kleinen Unsympathen in manchen Stellen zumindest macht, finde ich. Ja. Ja. Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Und Marion natürlich dann mit Begriff toxischer Männlichkeit, also das wird sehr stark ausgestellt, dieser der Kapitän dieses Schiffes, der benutzt das ja sogar, weil er genau weiß, dass das, dass dieses Frauenbild irgendwie so existiert. Ja. Also er benutzt es ja als Ausrede und sagt dann, ja, wir wollten sie eigentlich nur, das war ist eigentlich nur für unsere Matrosen und so, ne? Deswegen haben wir sie mitgenommen, ne? Also, und das verstehen die ja dann auch irgendwo.
Dann. Ja. Ich würde da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Da kommen wir so langsam auf einen Punkt, der mich vielleicht so ein bisschen am Film stört. Jetzt nochmal speziell auf die Figur Marion bezogen. Also du wärst der Meinung, dass sie mit Indy schon fast auf Augenhöhe agiert?
Nee, leider nicht. Ja. Aber das macht ihre Sympathie irgendwie aus. Also okay. dass sie sich irgendwie von ihm, dass sie erstmal von ihm weg möchte, sich aber dann doch in ihn verliebt und wir eigentlich auch gerade in der letzten Szene mitbekommen, das scheint nicht gut auszugehen. Ja. Dadurch, dass Indy irgendwie eher mit dem Beruf verheiratet zu sein scheint, ne, und eigentlich mit den Gedanken ganz woanders ist und so ganz widerwillig den Arm dann ausstreckt, ne, und so. Und das ist jetzt ein Spoiler für alle, die Filme noch nicht gesehen haben. Das stellt sich ja dadurch alleine dann auch sehr stark aus, dass Karen Allen ja in den nächsten beiden Filmen überhaupt nicht auftaucht. Und dann erst wieder im vierten dann irgendwie im Verlaufe. Also es scheint auch eher, es scheint nicht die große Liebe zu sein.
Ja. So. Ich hatte mir da auch versucht, so ein paar Gedanken drüber zu machen, wie sich denn jetzt nun die Frau schlechthin in diesem Film positioniert. Und kann da auch jetzt kein so gutes Urteil fällen, wobei man jetzt natürlich einlenken muss, um zu sagen, das Ganze ist natürlich ein Film der 80er und da war das Frauenbild und das Männer waren halt eben, sage ich mal, noch etwas anders. Es gibt ja noch andere Granaten von Filmen, die nochmal einen ganz anderen Umgang mit Frauen und mit Weiblichkeit in ihren Filmen pflegen. Und man merkt aber, sage ich mal, hier schon so dieses eher patriarchale Niveau des Films. Also es gibt natürlich Indiana Jones, unseren Helden, und dazu darf natürlich nicht fehlen, eine Frau. Und mit der war vielleicht mal was und war lange Zeit nichts mehr. Die wird also auch aus der Kiste gekramt, um sie dann über Umwege mit auf seine Reise, auf seinen Journey zu nehmen, auf seine Entdeckung und so weiter und so fort. Und da ist sie aber jetzt für meine Belange eher nur dienlich, also nicht dienlich für die Story an sich, sondern eigentlich nur für Indiana Jones da. Also sie ist mal im wahrsten Sinne des Wortes dienlich, indem sie ihm hilft, indem sie mal jemanden eins über die Mütze haut und so weiter und Indiana Jones vorm Tod bewahrt. Aber dann ist er auch mal, sage ich mal, wieder hinderlich, indem sie sich kidnappen lässt und so weiter und so fort, weil meine Frau eben schwach ist, vielleicht nicht so gewieft und so weiter und so fort und einfach der Männlichkeit dann ohne Indiana Jones total unterlegen ist. Sie kann zwar dann irgendwie Männer durch Alkohol wie so eine Schlange langsam vergiften und kann sich da irgendwie wegpirschen mit ihren weiblichen Reizen und weiß, wie man irgendwie die mit den Männern spielt, aber dann wiederum doch nicht, weil dann dieser Gestapo Polizist kommt und ihr wieder auf die Schliche gekommen ist, da sie ja doch nie so schlau ist, wie sie es vielleicht denkt. Und da ist, finde ich, gerade die Figur Marion, ist ja auch die einzige Frau im Film, schon eher immer eine unterlegene Position und ist eben nur so die Love Interest für Indiana Jones.
Das stimmt, ja. Das könnte eine problematische Darstellung sein, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wird natürlich Bellock dann auch als Gegenpol dazu so ein bisschen inszeniert, als jemand, der total seinen sexuellen Reizen unterliegt irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Also wo man auch wirklich merkt, als sie dann das Messer auf den Tisch haut, lacht er ja erstmal. Genau. Und als der Gestapo-Polizist kommt und er auch merkt, okay, sie hat das nur gemacht, um zu fliehen, legt er dieses Lächeln auch sofort ab.
Ja.
Das heißt, es wird offensichtlich, dass er das nur gemacht hat, um irgendwie so einen schönen Moment zu erzeugen. Ne?
Ja.
Das ist keine echte Emotion gewesen, die er da gehabt hat. Ne? Also der war eigentlich noch relativ klar bei Sinn, glaube ich. Ne? Also habe ich zumindest gedacht.
Ja. Ne? Jetzt sind wir schon mal bei dem Gestapo-Polizisten gewesen. Ich habe mir noch in meinen Notizen einen relativ wichtigen Punkt notiert, ich habe das wirklich ganz grob Politik genannt, der sich mit der Politik, die im Film verwoben wird, beschäftigt. Soll ich darauf mal eingehen?
Klar.
Okay, dann, ich versuche mich da mal ein bisschen strukturiert durchzuarbeiten. Also ich versuche mal so einen kleinen Aufriss zu geben. Also es gibt ja im Film einen schwelenden politischen Konflikt. Es gibt die Nazis, die bereits in Ägypten sind, nach der Bundeslade suchen. Und dann soll eben Indiana Jones als Schatzjäger mit hoher Reputation, gebildet und so weiter und so fort, hatten wir alles schon besprochen, soll sich da einmischen und denjenigen zuvorkommen. Soll also Ethan Hunt, James Bond und so weiter in einer Person sein und soll da mal so eine One-Man-Show abziehen und sich die Bundeslade krallen. Und das Objekt der Begierde ist sowohl von den Nazis als auch von Indiana Jones bzw. den USA, die Bundeslade, mit der man viel Macht hat, die Armeen besiegen kann. Um letztendlich geht es wieder um die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft soll natürlich nicht in die Hände der Nazis geraten und so weiter. Man muss alles tun, um das zu verhindern. Dafür gibt es Indiana Jones. Und man muss sich dadurch, gezwungenermaßen, weil die Nazis ja schon dort sind, man muss ins Fremde eindringen und sich das aneignen. Und man dringt in den Nahen Osten ein und muss dort aus einer historischen Stätte ein wichtiges Artefakt entnehmen, was dort in Ruhe vor sich hinschlummert, was jetzt aufgrund geopolitischer, geostrategischer Gründe von den USA eingeheimst werden soll, weil sie sonst die bösen Deutschen bekommen. Und da begeht der Film für mich dann eben schon diese sehr amerikanische Sicht. Also das ist durch und durch meiner Meinung nach ein amerikanischer Film. Der Westen ist gut und das Dritte Reich ist natürlich böse. Und was der Westen darf, sich die Bundeslade zu schnappen und damit was auch immer zu machen, auszustellen, zu archivieren und so weiter, das dürfen die Nazis nicht, denn das sind ja die Bösen und die machen ja nur böse Sachen damit und wollen natürlich die Weltherrschaft an sich reißen. Das stimmt auch im Sinne des Films. Die Nazis werden dann ja als, Schurken dargestellt, die nur das Böse im Sinn haben, die komisch sind, die komisch aussehen, die vielleicht eine etwas anbiedernde oder anbiedernde Attitüde haben. Und da entsteht meiner Meinung nach so eine gewisse Doppelmoral. Also Amerika gut, Drittes Reich und Nazis und so weiter schlecht, und Amerika darf das, was die anderen nicht dürfen im Nahen Osten. Man darf da, Schätze, Bodenschätze einfach mal so extrahieren, um dann ja natürlich der Retter der Welt zu sein. Und das Ganze ist natürlich politisch dann schon sehr zentriert auf die USA. Indiana Jones darf eben schalten und walten, wie er will, wie er möchte, hat die moralische Hoheit jederzeit auf seiner Seite. Alles, was er macht, ist natürlich gut und trägt dazu bei, letztendlich das Problem zu lösen, ein Held zu sein, etwas der ganzen Menschheit, der ganzen Erde, etwas Gutes zu tun. Jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, wenn du nicht noch was sagen möchtest.
Ja, ich würde da ganz kurz einhaken, weil ich mir nicht sicher bin, ob dieser ungebrochen positive Blick auf Amerika so stimmt. weil die Staatsdiener, die wir in dem Film ja sehen, ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundeslade bei denen unbedingt in besten Händen wäre. Hm. Also diese beiden Agenten, die wir ja sehen, die haben mich tatsächlich so ein bisschen an Stan Laurel und Oliver Hardy irgendwie erinnert. Ne? Also weil die der kleinere, dünnere mit der Fliege auch die ganze Zeit so komische, dumme Fragen stellt. Also die haben irgendwie nicht so richtig Ahnung von dem, was sie da in die Hände bekommen. Ne? Und auch dadurch, dass ja die Bundeslade dann da in dieser großen Halle dann abgelagert wird, was auch unter dieser ein bisschen unheilvollen Musik dann davon begleitet wird, habe ich nicht das Gefühl, dass es hier wirklich darum geht, dass sozusagen, dass es in den Händen der Amerikaner bleibt erstmal, sondern es geht, glaube ich, eher darum, sie zu musealisieren und damit zu demokratisieren und einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zugegeben vielleicht einer westlichen Öffentlichkeit, aber diesen ungebrochenen Blick auf Amerika, den teile ich auch durch die ambivalente Darstellung von Indy nicht so 100%, muss ich sagen.
Okay. Meine These wird aber noch steiler.
Okay.
Guck mal rein. Also, ich hoffe, ich vergaloppiere mich da nicht, aber ich versuche es mal ganz in Ruhe. Wir haben schon von der ikonischen Darstellung Indiana Jones im Film gesprochen. Man sieht ihn als Schattenbild. Man erkennt ihn schon eben an seinem Schatten mit Peitsche, Revolver, Hut, Jacke, Hose und so weiter und so fort. Das Ganze ist sehr, sehr ikonisch und wird von Steven Spielberg auch im Film so, also das soll so dargestellt werden. Es wird dem geneigten Zuschauer aufs Auge gedrückt, hier, Indiana Jones sieht so und so aus, das und das sind seine Items, mit denen er sich, sag ich mal, während des Films so ein bisschen betut, die er anwendet, und so sieht er aus. Das Ganze sehen wir natürlich dann schon in Nepal, als er in die Taverne einsteigt und dort groß, als übermenschlich groß, als Schatten auf eine Wand geworfen wird, neben der Wand dann eben Marion steht, und dann auf einmal weiß man natürlich, ach, jetzt ist er der Große, der Retter, der Mann und so weiter, der Held da, und ist jetzt in Nepal, bla bla bla. Und dann unterstreicht dieses eher Comichafte. Er hat ja auch immer wieder das Gleiche an, hat ja immer die gleichen Waffen, das gleiche Aussehen und so weiter und so fort. Und dadurch etabliert sich eben relativ schnell im Film, dadurch, dass es ja auch von Spielberg provoziert wird, so eine gewisse Ikonografie. Man weiß sofort, das ist Indiana Jones, alleine wenn man nur die Umrisse sieht. Und die Posen von Indiana Jones im Film, die Hände von sich gestreckt und so weiter, mit einem Revolver, mit der Peitsche in der Hand und so weiter. Oder auch der Vergleich kommt jetzt auch aus dieser Szene in Nepal. Wir sehen den Schatten Indiana Jones, wir sehen eine Person, eine Figur, einen Mann mit angelegten Armen und einen Hut. Und die Hutkappen, die gehen ja nach links und nach rechts im Schatten. Und für mich wird Indiana Jones im Film immer wieder als Kruzifix dargestellt, als Kreuz. Also sei es durch seine Posen, als auch durch seinen Schatten. Es gibt auch den Moment in Nepal, da weiß man nicht, ist es jetzt Indiana Jones oder ist es jetzt ein Kreuz. Es war weder Indiana Jones noch ein Kreuz, sondern es war von so einer Balustrade, von so einer Balkonbalustrade, die sich manchmal in Räumen befinden, so ein Holz, was dann letztendlich vom Boden zum Geländer führte, um das Geländer zu stabilisieren. Und da fuhr die Kamera so nach oben über das Geländer, um, sage ich mal, so ein Establishing-Shot von dem jeweiligen Standoff, was da eben jetzt passierte, in dieser Taverne zu bekommen. Und da sieht man, wie gesagt, so diesen Holzverschnitt als Kreuz. Die Kamera fährt nach oben, man sieht erst einen Holzbalken, der spaltet sich dann, also der geht dann nochmal nach links, nach rechts ab. Man denkt so, könnte jetzt auch der Hut sein oder der Rücken von Indiana Jones. Und auf einmal sieht man, sage ich mal, das eröffnete Feld in diesem Mexican Standoff. Und ich weiß nicht, ob es weit hergeholt ist, aber es wird ja auch davon gesprochen, sagt zumindest Indiana Jones, hier waren sie denn nicht immer beim Gottesdienst und so weiter, gehen sie denn nicht oft in die Kirche und so weiter und so fort. Und da sieht man ja schon, dass also dieser Glaube, dass so diese Attitüde eines guten Christen ja irgendwo trotz aller, sag ich mal, Maskulinität ja irgendwo drinsteckt. Ja, hat Arbeit, hat ein Haus, ist, sag ich mal, anerkannt, ist, wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt hatte, heterosexuell und so weiter und so fort und verkörpert das Ebenbild eines, ja, Mannes, der maximal in der Gesellschaft akzeptiert maskulin sein darf. Also maskuliner darf er nicht sein, dann kippt's wieder.
Dann wird es der glatzköpfige Nazi.
Richtig. Ja. Aber Indiana Jones ist genau in diesem Sweet Spot zwischen cool, zwischen heldenhaft und aber auch zwischen dem eines tugendhaften Bürgers, eines frommen Christen, wenn man so möchte, und so weiter und so fort. Und ist dann für meine Begriffe eher jemand, der jetzt in die Fremde geht, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen, um, sage ich mal, Räume zu erschließen, um Sachen, sage ich mal, zu zähmen, und ist dort wie ein Kreuzritter, der, sage ich mal, in das Land rausgeht und sein Glauben oder eben, ja, sein Revier markiert, indem er, wie ich es schon vorhin sagte, zu den verschiedenen Schauplätzen geht und dort die Gefahr bannt, dort die Gefahr kennt und so weiter und dort für Frieden sorgt, sei es durch Frieden, dass man, sage ich mal, das Dritte Reich zumindest hier aussticht, oder sei es, dass man einen Schatz der Inkas sichert, bevor ihn irgendein anderer Franzose bekommt, der damit vielleicht irgendwie einen Schindluder treiben möchte. Und deswegen ist für mich Indiana Jones in gewisser Art und Weise eben ein Christ, ein Kreuzritter, der jetzt in die Welt hinausgeht, das Fremde domestizieren möchte, christianisieren möchte. Ist jetzt weit hergeholt, aber das schwingt meiner Meinung nach auf jeden Fall mit. Und da tragen diese Posen, also dieser Hut, der dann eben so gerade im Schatten da so nach links, nach rechts geht. Ich habe relativ oft ein Kruzifix in Indiana Jones gesehen. Ja, und auch so ein bisschen diese Waffe Peitsche, dieser Dreschschlägel, um Ordnung beizubringen. Mit Peitsche, da peitscht man Menschen aus, die nicht hören, die sich nicht fügen wollen, die unzüchtig waren und so weiter. Da bekommt das Ganze schon wieder für mich einen etwas, ja, martialischen, fast schon ideologischen Einschlag. Aber der ist meiner Meinung nach nicht von der Hand zu weisen, dass Indiana Jones ein kleiner Heiliger sein soll, der jetzt das Land befrieden soll oder die Welt, indem er sich auf Abenteuersuche macht und mal guckt, was hier und da ist und die Feinde eben aussticht. Genau, habe ich mir dazu was noch... Ja, das war's eigentlich im Prinzip. Ja. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gedanke. Und der hält sich auch noch. Auch jetzt, nachdem ich das versucht habe, mal so zu strukturieren, komme ich davon nicht weg.
Also ich habe das nicht gesehen. Ich habe auch das Kruzifix nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich finde den Gedankengang aber hyper interessant. Muss aber dazu sagen, dass mir die Figur doch im Endeffekt zu ambivalent... Also das ist auf jeden Fall da. Ich finde aber, die Figur ist dann doch zu ambivalent gehalten, als dass er wirklich diesen frommen Christen abgeben würde. Das, es gibt ja in dem Gespräch, was du gerade zitiert hast, mit gehen Sie etwa nicht in die Kirche, gibt es ja noch eine andere Aussage, wo er das auch so ein bisschen abtut, weil er ja gefragt wird, was ist eigentlich in der Bundeslade drin? Und da sagt er dann nur so, Blitz, Licht, die Macht Gottes oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also auch nicht so richtig, steckt nicht so richtig dahinter und nimmt das nicht so hundertprozentig ernst. Und natürlich auch dann der Fakt, dass er die die glückliche Familie nur sehr widerwillig zusammenbringen möchte am Ende, was ja so ein klassisches christliches Motiv ist. Aber ich finde das ziemlich spannend, weil der letzte Film oder der dritte Film dieser Reihe ja nicht umsonst The Last Crusade heißt, der letzte Kreuzzug. Und er trifft dann im Verlaufe des Films dann, jetzt muss ich dich leider spoilern, weil du das so aufgemacht hast, er trifft auf einen Kreuzritter aus längst vergangenen Tagen, der durch ein Plotmittel, was ich jetzt doch nicht verraten möchte, ewiges Leben erlangt hat. Und er trifft sozusagen in einer tiefen Höhle auf diesen alten Ritter und es herrscht so ein gewisses Verständnis zwischen beiden irgendwie, ne? So als ob es da irgendwie eine historische Verbindung zwischen beiden Figuren in gewisser Weise gibt, ne? Und dahingehend erkennt dieser Ritter dann schon in Indiana Jones so eine Art Nachfolger oder modernen Kreuzritter. Das lässt sich nicht, also das passt in die Argumentation, die du da aufgeworfen hast, durchaus rein, ja. Ich würde ihn aber nicht als einen derart frommen Christen bezeichnen, dass es irgendwie darum geht, das Christentum irgendwie in die Welt hinauszutragen oder so. Das ist mir doch ein bisschen zu weit. Aber in der Logik, wie du es erzählt hast, macht das im Ansatz schon Sinn, ja?
Ja, klar. Also vielleicht nicht einzig und allein eben als frommen Christen, aber ich sag mal, der fromme Christ gehört ja zum Amerikaner, zum amerikanischen Bürger dazu, dass man eben sonntags in die Kirche geht und so weiter und so fort und ein gutes Verhältnis zum Pfarrer oder zum pflegt. Und das trägt für mich zum Gesamtbild bei, dass Harrison Ford der Beschützer, der Bewahrer, der Held der weisen oder des weisen Mannes, des weisen mittelständischen Mannes ist und auch das Vorbild. Dadurch, dass eben viele Charaktereigenschaften und viele Taten und so weiter das Ganze im Verlauf der Geschichte immer wieder unterstreichen. Wir haben die Figur jetzt schon ganz fein ziseliert, sind auf verschiedene Charaktereigenschaften eingegangen, auf eine differenzierte Entwicklung des Charakters. Aber ich kann mich da nicht von lösen, dass auch der Glaube, ein Christ zu sein, oder dass das Christentum als Bestandteil eines guten Amerikaners da irgendwo mit reinspielt und eben mit zu diesem Role Model gehören soll.
Man könnte es vielleicht so interpretieren, weil ich das in Indiana Jones nicht so in diesem Maße, also ich erkenne das schon, aber ich erkenne nicht diese Intention bei ihm dahinter.
Ja.
Aber man könnte es ja vielleicht so sehen, dass er im Auftrag von Amerika, also des amerikanischen Staates, des US-amerikanischen Staates, unterwegs ist und sozusagen das sozusagen nebenbei, ohne dass er das als Figur persönlich intendiert hat, dann sozusagen losgeschickt wird und sozusagen das Kreuz ist, was diese Ordnung herstellt. Aber das nicht mit der Intention, dass er das wirklich selber so machen will, sondern dass er das unbewusst im Sinne der Amerikaner tut. Ja. Das ist ja auch dann im Endeffekt kein Zufall, dass er von Brody ja nicht gesagt bekommt, dass die Amerikaner dann überhaupt nicht vorhaben, das Ding ins Museum zu stellen.
Ja.
Ne? Also Brody sagt ihm ja, na klar, kommt das ins Museum, und wenn er dann wegguckt, gibt es diesen Gesichtsausdruck von Brody, der einem ganz klar sagt, nee, geht nicht ins Museum. Ne?
Ja.
Sondern dass die Intention der Amerikaner vielleicht eine andere ist als die von Indy, aber Indy trotzdem unbewusst in deren Sinne irgendwie handelt. So weit würde ich vielleicht gehen, ja.
Okay.
Oder mit.
Ja. Ja. Kann ja sein, dass das irgendwie so in ihm drin steckt und dass das auf jeden Fall in der Charakterzeichnung irgendwie mitschwingt. Ich fand das, wie gesagt, einen ganz interessanten Gedanke. Ich wollte ihn jetzt nochmal mit reintragen in unser Gespräch. Genau. Und nochmal, um vielleicht auf die Politik des Films zurückzukommen, dieses ganze Ding, was da abgeht, dieser Wettlauf zwischen den USA und zwischen dem Dritten Reich, passiert auf dem Spielplatz Nahe Osten.
Ja, ja,
so, auf jeden Fall. Das ist der Spielplatz der Souveräne, der Männer, Mächtigen und der Nahe Osten muss sowohl für die eine als auch andere Seite herhalten, muss kooperieren. Ansonsten wird ihnen die eine oder andere Seite wohl was Schlimmes antun und man ist immer so ein Tauziehen hin und her, her und hin. Und das Ganze hat dann natürlich, dadurch, dass wir das aus der amerikanischen Perspektive sehen, sehr unterschwelligen Pathos.
Vielleicht, ja. Aber es wird ja auch dadurch schon wieder so ein kleines bisschen zumindest gebrochen, dass wir erst die Nazis als so eine Art Kolonialherren sehen, genauso wie Belloc durch diesen Anzug auch. Und dass wir dann aber gerade in diesem großen Shot vor der Sonne dann auch Indy als so eine Art Kolonialherren sehen, der da die Leute arbeiten lässt. Ne?
Und
da vielleicht gar nicht so böse ist im Endeffekt, aber es hat schon diesen, er wird ja so ausgestellt als der da einfach nur rumsteht und hin und her läuft. Ne? So, also das ist ja schon intendiert. Man hätte ihn ja auch mit einer Schaufel zeigen können oder sowas, ne? Aber das hat man nicht gemacht. Ne? Also dieses eben diese Dichotomie, dass eben Belloc und Indy im Prinzip nur zwei Seiten einer Medaille sind, das schwingt schon mit in dem Film. Ja. Das wird ja auch von Belloc ganz klar ausgesprochen, ja. Also der Film denkt das schon mit, auf jeden Fall, ne? Und zeigt oder legt diese Ambivalenzen zumindest offen, dass es hier nicht einen ungebrochenen Helden gibt, sondern eben auch ein instrumentelles Verhältnis der Amerikaner zu Indy besteht vielleicht, ja. Das stimmt schon.
Genau. Ist wie gesagt ziemlich erhellender Gedanke. Auch vor dem Hintergrund, wenn man betrachtet, wie die Nazis dargestellt werden. Also das ist auch nochmal, finde ich, ein großer Punkt an sich. Man sieht die natürlich erstmal als emsige Arbeiter, die dort in dieser Stätte Tanis arbeiten, sich dort schon situiert haben, dort, sage ich mal, für Ordnung gesorgt haben, für Ruhe. Sie sind, sage ich mal, dort schon wahrscheinlich um einiges länger als Indy dort und haben sich dieses Ganze ja schon angeeignet, sind dort sehr, sehr ruchlos, sehr, sehr böse, erpressen oder bedrohen dort die Einheimischen, haben sich dort alles schon gewaltsam eben angeeignet. Und dann gibt es eben diese eine Figur, Major Tod, dieser Gestapo-Nazi, Im schwarzen Lederanzug mit Hut, mit Brille und so weiter und so fort, mit schwarzen Handschuhen und einem sehr, sehr schönen Kleiderbügel, der erstmal wie so ein Nunchaku anmutet und dann aber irgendwie in die Lack- und Lederrichtung geht, der auch für mich so ein bisschen so fetischisiert rüberkommt, so ein bisschen auch so psychopathisch und so kriminell und durchtrieben, aber dann doch irgendwie wiederum sehr verletzlich und nur durch seine Giftigkeit und durch seine Skrupellosigkeit als souverän dasteht und so ein bisschen an mich an Hans Landa erinnert hat aus Inglourious Basterds. Auch so dieser fast schon mit so einer tötenden Freundlichkeit und mit so einem Grinsen im Gesicht, aber dann doch so im Hinterkopf mit ich bring dich um. Und das fand ich auch ganz interessant, wie sich so ein Typus Nazi in Film fortsetzt. Dass da schon so ein gewisses Bild, so ein gewisses Klischee besteht, wie Nazis möglichst nachteilhaft in Film dargestellt werden. Auch so zwischen Psychopath, Lack und Leder und zwischen absolut treuem, untergebenem, politischen Ausführer, Strategen, der dort als Eminenz unter den ganzen anderen Nazis natürlich hierarchisch drüber steht, immer einen lebenden Teppich vor sich hat und dort, eben das Verhältnis zugunsten seinerseits herstellen möchte. Deswegen das so eben so der eigentliche Kontrahent zwischen Indiana Jones auf Augenhöhe, den es dann halt immer zu bekämpfen gilt. Die ganzen sehen sich dann ja mehrere Male und dem Nazi Major Tod wird dann immer so ein Schnippchen geschlagen, passieren einige Malheure, die dann auch sehr tollpatschig wirken, sehr lustig sind, um das Ganze wirklich maximal ins Lächerliche zu ziehen und da gar kein gutes Haar dran lassen, dass hier irgendwie eine Art von Sympathie oder irgendetwas an Verständnis aufkommen kann, sondern das ist die Ausgeburt, des Bösen.
Ja, im Prinzip stellt sich auch dadurch zumindest oder stellen sich so einigermaßen annehmbare oder sich annähernde Sympathie Momente zu Belloc irgendwie durch den Kontrast dazu. Ne? Das ist ja ständig darum geht, dass Belloc dass bei ihm irgendwas nicht funktioniert und dieser Gestapo-Typ lacht dann immer so über ihn, ne? Auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, du stirbst, wenn das nicht klappt und so, ne?
Genau.
Und dieses Diabolische, ne? Und da denkt man natürlich auch dadurch, dass Belloc natürlich auch durch so an Karen Allen dann irgendwie hängt, dass sie dann irgendwo reingeschmissen wird und geopfert wird und so, ne? Man fühlt dann auch so ein bisschen, zumindest für Belloc auch so ein bisschen, ne? Also da ist auch eine gewisse Ambivalenz drin, die Indy eben auch aufweist, ne? Deswegen habe ich die beiden vorhin so in einen Topf gepackt, was das angeht, ja.
Ja, kann man auf jeden Fall machen und bestätigt ja auch der Film.
Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was?
Ich wäre soweit am Ende. Ich höre jetzt auf mit Labern.
Ja, wir haben es geschafft. Wir haben sehr umfangreich zu Indiana Jones gesprochen, zu Raiders of the Lost Ark. Kleiner Hinweis an der Stelle noch. Es gibt auch eine sehr, sehr tolle Episode zu Raiders of the Lost Ark von den Kollegen von Ein Filmarchiv, einem anderen Podcast, wo man sehr, sehr viel erfahren kann über die Hintergründe, vor allem was diesen Film als Scharnierfilm zwischen New Hollywood und Blockbuster-Kino ausmacht. Und sie gehen sehr, sehr tiefgehender auch nochmal, als wir das bis jetzt gemacht haben, auf die Ästhetik des Films im Großen und Ganzen ein, als Formalisten vor allem oder Neoformalisten. Sehr, sehr empfehlenswerte Folge auch, generell ein sehr empfehlenswerter Podcast an der Stelle. Kann man mal aussprechen.
Auf jeden Fall. Bin ich der gleichen Meinung wie du. Sehr, sehr hörenswerter Podcast.
Ja. Gut, wir hatten im Vorfeld so ein kleines Missverständnis, weil wir eigentlich ein neues Format geplant haben und ich dachte, wir machen das übernächste Folge. Du dachtest, wir machen das nächste Folge schon. Mhm. Deswegen musstest du jetzt, bevor dieser Podcast hier losging, dir noch ganz schnell einen Film raussuchen, den wir beim nächsten Mal besprechen, den du mir geben möchtest. Mhm. Was schauen wir uns denn das nächste Mal an, Lukas?
Also, ich bin ja noch Hals über Kopf vor Aufnahme zu meinem DVD-Regal gestürmt und habe da in aller Eile etwas rausgezogen, von dem ich mir sicher bin, dass du es noch nicht kennst. Zumindest ist es auf deiner Watchlist drauf, bei Letterboxd. Mhm. Ich habe den Film vor kurzem gesehen, finde den sehr gut, auch wieder sehr, sehr beredenswert, sehr dicht, sehr voll mit allem drum und dran. Ich glaube, da kann man sich auch wieder ausgiebig drüber austauschen. Und deswegen schlage ich den Film von Corbucci vor, Django.
Ach, schön. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, sehr wunderbare schön. Sache. Geil, ja. Ja, nee, ich kenne nur Django Unchained von Tarantino, klar. Aber richtig, den Original genau. Django kenne ich noch nicht. Geil, freue ich mich drauf.
Schön. Django Unchained kannte ich auch vorher, jetzt kenne ich auch schon den. Und ich dachte mir, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, meinen richtigen Western vor der Brust zu haben.
Das stimmt allerdings, ja. Also, das nächste Mal schauen wir uns Django von Sergio Corbucci an, mit Franco Nero natürlich in der Hauptrolle. Ja, das wird sehr geil. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Ich
freue mich auch drauf, ja.
Schöne Sache. Geil, auf jeden Fall. Cool. Bevor wir Schluss machen, noch eine kleine Empfehlung. Und es ist natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen, dass Klaus Lemke gestorben ist. Mhm. Ein großer deutscher Regisseur des neuen deutschen Films, vor allem in den 70er Jahren. Ich habe letztens gesehen, dass in der ZDF-Mediathek gerade sein bekanntester Film zu sehen ist. Rocker aus dem Jahre 1971. Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, ehrlich gesagt. Sehr, sehr große Empfehlung an der Stelle. Schaut euch den mal an. Ja. Das wollte ich noch kurz loswerden, bevor wir die Folge hier beenden. Genau, das nächste Mal, wie gesagt, geht's weiter mit Django von Sergio Corbucci. Wir verabschieden uns. Macht's gut, ciao, tschüss.
Macht's gut.